Herzlich willkommen hier zum Unzerstörbar Podcast. Bevor es mit der regulären Folge losgeht, müssen wir euch auf etwas hinweisen. In der Folge sprechen wir über das Thema Rückrundendauerkarten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lag uns die Information seitens der FCK vor, dass man noch nicht wissen würde, wann diese denn erhältlich sein werden. Nun, Stand heute, 17.11., Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, hat der FCK am frühen Morgen, ich glaube es war so gegen 9 Uhr circa, verkündet, dass es ab morgen, 18.11.22, Rückrundendauerkarten gibt. Also wer da gern zugreifen möchte, der sollte dies tun. Beeilt euch, seid schnell. Und ansonsten gilt natürlich, wie in der Folge auch erwähnt, werdet Mitglied im e.V. www.mitgliedschaftzukunft.de. Bis dahin und jetzt viel Spaß mit der Episode.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 57. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 16. November. Ich bin Sebastian und wie immer begrüße ich Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo, lieber Sebastian. Wie geht es dir?
Ja, super. Also nur der englische Woche mit so viel Punkte, nämlich 9. Hervorragend. Und bei dir?
Mir scheint der vierte Tabellenplatz aus dem Hintern. Ja, ja,
wunderschön.
Es ist wirklich Wahnsinn. Also, dass die Konkurrenz am Sonntag dann genau noch so gespielt hat, dass wir uns über den vierten Platz einen ganzen Winter lang freuen dürfen.
Ist doch fantastisch. Das ist cool. Ja, das ist echt geil, dass man jetzt so entspannt in die Pause gehen kann, also in die schöne Pause, aber egal. Aber ja, man kann es echt genießen.
Absolut. Ich habe ja jetzt auch was Falsches gesagt. Ne? Wir sind ja nicht den kompletten Winter über auf Platz 4. Vielleicht sind wir ab Januar, nee, Februar auf Platz 3. Nee, Quatsch.
Ja.
Aber dieser Tabellenplatz weckt bei vielen schon Befindlichkeiten. Ne? Also du merkst schon, Begehrlichkeiten, Entschuldigung. Man merkt schon irgendwie, dass manche Fans ja, träumen. Aber der Tabellenplatz lässt ja träumen, von daher ist das ja auch irgendwie.
Ja, es erinnert so klein bisschen an die Saison 2010, als wir aufgestiegen sind und irgendwie am Schluss auf Platz 7 gelandet sind.
Fast international gespielt, obwohl die Saison echt verhext war. Und das nicht im Positiven.
Ja, ja. Und dann doch noch die Saison, die schweigen wir lieber.
Gab's danach noch eine?
So, was? gefühlt ging es, oder was heißt gefühlt, eigentlich ging es seitdem nur bergab, ne? Das ist echt krass, faszinierend.
Ja, aber das war damals auch eine tolle Saison. Also die erste Erstligasaison seit vier Jahren, zweite Liga, die war schon bombastisch, ne? Man ist gestartet auswärts in Köln, hat dort den Auswärtssieg geholt, stand ich damals im Block, boah, war das auch heiß an dem, ey, das war echt brutal.
Ich war einmal
dann erstes Heimspiel daheim. Und dann ging der FC Bayern 2-0. Ey, sauber. Das
war aber da kommen wir ja später nochmal drauf.
Auf yes! Das Thema.
Ja. Aber in Köln habe ich auch mal ein Auswärtsspiel mitgemacht. Damals hat er noch Klose gespielt. Da war es gefühlt 40 Grad oder so ums Kölner Stadion, das damals ausgebaut wurde. Und da hat man gefühlt noch eine Stunde angestanden für Getränke. Das war ein krasses Spiel.
Wer hat da bei uns gespielt? Noch ein
Klose, Miro Klose.
Wer?
Ja, ich weiß auch nicht.
Was für eine Soße? Was?
Naja, aber ich weiß auf jeden Fall, damals war Schommers auch nicht unser Trainer.
Nee, und ist es jetzt Gott sei Dank jetzt wieder nicht. Mhm. Aber dafür dürfen sich die Leute in Düren freuen.
Ganz in der Nähe von Köln.
Haben die überhaupt einen Laptop?
Man munkelt.
Oder ist da irgendwie Hogwarts ums Eck?
Man munkelt.
Man schunkelt. Achso, munkelt. Entschuldigung.
Ja. Munkelt, mal schunkelt beim Munkele. Keine Ahnung.
Nee, also die Woche kam ja irgendwie raus, dass Schommers nun beim, wie heißt der Verein nochmal? FC Düren oder was?
Irgendwas mit Düren, ja.
Ja, sehr gut.
Also, super vorbereitet, wie man sieht.
Man bemerkt sofort, dieser Podcast glänzt durch Souveränität und Qualität. Ja. Eigentlich macht's doch nur unsere Sympathie aus.
Erster FC Düren, so.
Der erste FC Düren gab bekannt, dass kein geringerer als Boris Schommers, ein Trainer mit mit Profiliga-Erfahrung, nun deren A-Mannschaft trainieren wird. Und die Freude ist
beim Torwarttrainer natürlich.
Bitte?
Beim Torwarttrainer ist die Freude wahrscheinlich unheimlich hoch. Und er ist sehr motiviert.
Da war ja was. Ein Schelm, wer Böses dabei schön, denkt, was der böse Sebastian wieder hier alles vom Stapel lässt.
Gar nichts.
Nö, nix.
Alles gut. Ich würde niemals was andeute oder was Freches sagen, niemals.
Nee. Ach was.
Ja, aber ja, kommen wir noch kurz zum nächsten Thema.
Nein,
und zwar,
lass uns mal ganz kurz noch da bleiben. Okay. Woher weißt du das denn?
Was denn?
Das mit dem ersten FC Düren.
Aus dem Internet. Im Internet steht alles. Und alles, was im Internet steht, ist wahr.
Vor allen Dingen haben so viele darüber berichtet, dass ich mich frage, warum?
Also ich habe jetzt zum Beispiel die Kommentare bei Betzeprint gelesen. Und diese Kommentare gehen doch schon ziemlich stark in eine Richtung. Und da bin ich, glaube ich, noch ziemlich freundlich gewesen.
Also eher negativ.
So sieht's aus.
Ja, und deswegen frage ich mich, warum berichtet man darüber? Ich meine, das Kapitel Boris Schommers ist für mich beendet, aber schon länger. Er hat bei uns gerade so, Thema Rückrunde und so, keine gute Arbeit mehr geleistet. Dann gab es diesen Eklat mit Gary Ehrmann und so.
Ja,
ist fertig. So, dann,
ja, also mal nochmal ganz feiern. Kurz, so, wenn man das so ein bisschen rückblickt bei Schommers, bleibt halt tatsächlich die Geschichte mit Gary steht ganz klar im Vordergrund, also auch wenn man sich die Kommentare und so durchliest, ist das echt das Thema Nummer 1. Da muss man ja auch sagen, er hat da irgendwie 7 Spiele am Stück oder was wir da gewonnen haben mit ihm gehabt. Dann hat er ja bei der JHV die Rede gehalten und dann
die stark gefeiert wurde, ne?
Genau, richtig. Und aber wie gesagt, das Negative überwiegt eigentlich, ja. Und dann der Saisonstart damals, der halt komplett in die Hose ging, ist halt das, was hängen geblieben ist. Von daher kann ich die Stimmung, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt gut heiße, aber ich kann die Stimmung auf jeden Fall nachvollziehen.
Definitiv. Wie gesagt, und es ist bekannt, dass Boris Schommers bei uns keinen hohen Stellenwert hat, also bei uns als Fans. Und von daher frage ich mich, warum schreibt man darüber Artikel? Das ist jetzt keine böse Kritik an Betze Brände oder sowas. Nee, ich sag ja, es haben nicht wenige darüber berichtet. Und ich frage mich halt, warum ist der Mann noch so, also für uns noch so interessant, dass es sich lohnt, darüber zu berichten? Das ist irgendwie so, was weiß ich. Was macht jetzt beispielsweise Teil von Korkut? Was macht der Anadel? Wie heißt da nochmal? Ach, hey.
Welcher von denen viele?
Ja, das frage ich mich gerade. Franco Foda, weißt du, was macht der aktuell? Was macht, wie heißt er, unser?
Sabine gab's noch.
Ja gut, Jeff Sabine hat ja irgendwie oder die Schnauze voll von der Bundesliga, habe ich
oder
gelesen.
Oder Rekdal oder Henke, es gibt da so viele tolle
Dinge. Ach, Rekdal, oh Gott, jetzt geht mal aber böse in die Vergangenheit. Das ist, nee, aber was ist mit Fronzek, weißt du, der hat AK Hohenstelle, was ist da mit Meier und so? Keiner hat so auf die Kacke gehauen wie Boris Schommers. Und ja, vielleicht könnte man durch den Aspekt sagen, ja, da lohnt sich jetzt eine Berichterstattung. Weil ich meine, Klicks sind Klicks. Aber so richtig wertvoll ist das in dem Moment nicht, weil es betrifft nicht den FCK. Und das ist dann, was soll er doch? Also es tut mir jetzt leid für die Dürener. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat er ja in der Liga, ich glaube, das ist, was ist denn das eigentlich? Das ist
Regionalliga.
Regionalliga. Vielleicht hat er ja da mega Erfolg und kommt wieder hoch. Das sei ihm ja dann auch gegönnt. Also wer gute Arbeit macht, kann sich dafür auch feiern lassen. Aber also ich bin der Meinung, das hat jetzt damit mit uns nichts zu tun.
Nee, definitiv nicht. Es war ja auch nur eine Randnotiz. Also ich glaube, finde ich jetzt gar nicht, dass das so hochgehängt wurde. Aber ja.
Ja, aber da sind wir halt wieder bei der Internetkultur, also von manchen, ja, weil diese, also so Kommentare im Allgemeinen gesehen, ne? Auch bei diesem Thema. Das sind so viele Kommentare, egal bei welchem Thema, so unter der Gürtellinie, die aber auch gar nicht irgendwie so das Prädikat wertvoll erhalten können, ne? So, also Kritik, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Beleidigung und Kritik. Das muss man jeder, weißt du, man muss versuchen, immer fair zu bleiben.
Aber auch dazu kommen wir ja gleich nochmal drauf. Im
Ach Gott,
Verlauf
was
der
wird uns heute
Folge.
nur eine Sendung? Aber die ist ganz wunderbar, weil schon mal ein kleiner Spoiler, wir sind heute nicht alleine.
Nein, wir haben heute noch einen Gast. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ein kleines weiteres Thema. Und zwar habe ich auch schon im Internet oder bei Twitter, besser gesagt, öfters mal die Frage gelesen, wann es und ob es Rückrundendauerkarten gibt.
Und dieser Frage hat sich unser Investigativjournalist Sebastian aus S. Punkt, also
Uff,
S wie Saarland,
weißt
ja.
du? Achso, okay.
Wie?
Schön gedenkt, das ist ganz schlimm, aber okay. Nee, auf jeden Fall, ja, es gibt oder es soll Rückrundendauerkarten geben. Ich muss jetzt einfach weitermachen,
Ich darf
ne, dass
überhaupt
das.
meinen Satz nicht zu Ende bringen. Was ist denn
Nee,
das
nee,
hier
nee,
für
darfst du
eine
auch nicht.
Attitüde vom Herrn?
Nee. Also, wie gesagt, es gibt Rückrundenkarten, aber keiner weiß, wann und wo und wie, so ungefühlt. Nee, also die Aussage war, ja, es gibt, aber man weiß nicht genau, wann das damit losgeht. Und es soll darüber kommuniziert werden, wann der Verkauf startet.
Also sagen wir
Sind wir
es mal
mal
so,
gespannt.
es kommen auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall könnt ihr eine Rückrundendauerkarte bestellen. Allerspätestens gegen Ende der Saison habt ihr sie. Nee,
Am
kleiner Spaß.
33. Spieltag. Ja.
Da gibt es sie auch noch vergünstigt.
Natürlich.
Nee, ach was. Also sobald es da irgendwie Updates gibt, werden wir, denke ich, hoffentlich berichten können. Ja.
Genau.
Da sag mal ich nochmal Bescheid, ihr Bube und ihr Mädel, gell?
Ajo. Kauft euch Dauerkarte, werdet Mitglied und.
Mitgliedschaftzukunft.de gibt es einen digitalen Mitgliedsantrag, den er ausfülle, brav, halbjährlich bezahlen und alles ist gut.
Genau. Und.
Unterstützt unseren e.V.
So sieht's aus. Weil im Dezember ist auch die JHV. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend.
Am 4.
Genau.
Am 4.12.2022.
Damit das Jahr dann doch noch mal ein bisschen spannend zu Ende geht, vielleicht.
Ja, genau. So, für den letzten Adrenalinkick gibt es dann so die immer gegen Ende des Jahres nochmal, ja, da wow.
Jo, es
Bringt
soll ja
da
nicht
nochmal so der
langweilig.
Blutdruck in Wallung. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Nee.
Aber da werden wir spätestens sehen, dass so diese Worte, die da geschwungen worden sind, gar nicht so unbedingt stimmen, ne? Also Thema Zahlen.
Ja, wir werden sehen,
Und das
was
Thema
passiert.
saniert. Ja.
Ja.
Wird gut.
Sagst du?
Ja, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Also, was ich damit jetzt also ganz genau meine, sind eher so die Reaktionen im Netz, falls sich überhaupt jemand für unsere Finanzen interessiert. Es hieß ja, der FCK ist saniert. Ich sage aber, und ganz viele andere auch, das macht's nicht richtig, das weiß ich, aber selbst der FCK e.V. weiß, wir haben Schulden. Und wenn jetzt jemand anderes sagt, nee, ist doch alles gut, weil der und der, ne, Mr. XY, hat gesagt, er ist der Retter und wir sind saniert und alles ist gut, dann muss das doch stimmen. Von daher glaube ich, dass da immer so ein paar Sachen durcheinander gebracht werden.
Ja.
Von wem auch immer.
Aber da sehen wir ja im Dezember mehr, beziehungsweise da werden wir im Dezember doch mal näher drauf eingehen.
Aber selbstverständlich.
Ja, und dann kommen wir auch zu unserem Gast, oder?
Genau. Also, der Sebastian holt mir jetzt Luft.
Ja, heute ist es wieder soweit. Wir haben einen Gast bei unserem Podcast und diesmal ein wenig anders. Also das heißt, da die Runde jetzt auch rum ist, die Hinrunde, Es ist keine andere Fanszene, die bei uns zu Gast ist, sondern heute haben wir einen Schiedsrichter-Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Alex von Colinas Erben.
Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Mensch, Alex Feuerherd ist zu Gast. Wer hätte das denn mal gedacht? mal ganz kurz zu deiner Person. Wie ist denn so dein Background eigentlich?
Mein Background ist beruflicher Art, dass ich sowas wie bin wie freier Autor oder freier Publizist, also bin tatsächlich Freiberufler, lebe vom Schreiben und Vortragen, zum einen zu politischen Themen, zum anderen aber auch zum Thema Fußball und hier vor allen Dingen die Schiedsrichterei. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt aus dem Entstehen und aus dem Werdegang von Colinas Erben. Arbeite also auch für verschiedene Medien, schreibe für NTV, für die Website eine Kolumne über die Bundesliga-Schiedsrichter nach jedem Spieltag, über die Entscheidungen. Und die Spielleitungen, bin seit, glaube Februar 21 der Schiedsrichterexperte von Sky, arbeite noch für ein paar andere Medien in diesem Bereich, denn da gibt es ja Bedarf, es gibt ja immer viel zu erklären. Und diese Aufgabe haben Klaas Rehse und ich uns angenommen seit Oktober 2012. Und ich habe natürlich den, weil du nach dem Hintergrund gefragt hast, den Schiedsrichterhintergrund. Bin also selbst Schiedsrichter seit 1985, da war ich 16 Jahre, bin also schon ein bisschen älter. 53, um genau zu sein, Schiedsrichter seit 85, habe selbst gepfiffen bis in die Amateur-Oberliga, war Assistent in der Regionalliga und bin jetzt aber im Bereich der Ausbildung, Fortbildung, Coaching, Beobachtung, solche Dinge überwiegend tätig. Das seit, also der sogenannte Schiedsrichter-Lehrwart bin ich seit 1998, erst war ich in Bonn und jetzt seit 2007 bin ich in Köln und ich beobachte Schiedsrichter und coache sie bei den Männern bis zur Regionalliga, bei den Frauen bis zur Bundesliga und im Jugendbereich auch bis zur Bundesliga. Das ist das, was ich am Wochenende neben der Tätigkeit für Sky und andere Medien mache, dass ich mir Schiedsrichter anschaue und sie tatsächlich auch offiziell bewerte.
Mann, ich bin begeistert. Apropos begeistert, ich mache jetzt den Delling, also so die Überleitung. Was begeisterte dich denn eigentlich bei dem Thema Schiedsrichterei? Was brachte dich denn damals dahin?
Ich bin tatsächlich einer, bei dem das Klischee, dass Schiedsrichter gerne diejenigen werden, die es auf dem Fußballplatz als Spieler nicht so richtig zu was gebracht haben. Ich bin tatsächlich die Entsprechung dieses Klischees. Ich habe im Jugendbereich aktiv Fußball gespielt, sehr leidenschaftlich, aber nicht besonders gut. Bin oft von Position zu Position verschoben worden. Ich glaube, der rechte Außenverteidigerposten war dann irgendwann das, was mir am meisten entsprochen hat. Und habe dann irgendwie gedacht, wenn ich selber pfeife, dann kann mich keiner auswechseln. Und dem ging voraus ein Spiel in der B-Jugend meiner Mannschaft damals, SV Eintracht Windhagen, das liegt im Westerwald. Da haben wir ein Spiel, das weiß ich noch, in der B-Jugend mit 2-7 verloren, unter anderem deshalb, weil ich 2 Strafstöße verursacht haben soll, sage ich erstmal. Und ich habe natürlich gedacht, also nachdem wir da so hoch verloren haben und dann die Mannschaftskollegen kamen und sagten, das hat uns nicht zuletzt deine Schusseligkeit im Strafraum eingebracht, habe ich gedacht, nein, das war der Schiedsrichter schuld, das war niemals Elfmeter, was er da gepfiffen hat, in Wahrheit hat er wahrscheinlich einfach recht gehabt. Dem habe ich nachgerufen, das war ein Junge aus dem Nachbardorf, der war gerade mal ein Jahr älter als ich, dem habe ich hinterhergerufen, Wolfgang, was du kannst, kann ich auch und das kann ich sogar besser. Und dann war ich natürlich auch in der Pflicht, den Worten Taten folgen zu lassen, also habe ich dann tatsächlich die Schiedsrichterprüfung gemacht an der Sportschule Koblenz-Oberwerth, also auch in Rheinland-Pfalz, ein Eckchen von Kaiserslautern entfernt, eher der nördliche Teil. Und habe angefangen zu pfeifen und sagen wir mal so, die Spielklasse, die ich als Schiedsrichter erreicht habe, hätte ich als Spieler sicherlich niemals erreicht. Aber es hat mich fasziniert, es ist dann tatsächlich auch mein liebstes Hobby geworden, das muss man schon so sagen. Und ich habe mich auch interessiert für die ganze Regelkunde und bin dann später eben auch Schiedsrichter Aus- und Fortbilder geworden. Es ist schon eine Herausforderung, auf dem Platz zu stehen und mit 22 unterschiedlichen Menschen klarzukommen, Verantwortung zu tragen, aber das habe ich wirklich immer gerne gemacht, auch wenn es manchmal natürlich unvermeidbaren Ärger gab, aber das begeistert und fasziniert mich eigentlich bis heute, auch wenn ich eben nur noch selten auf dem Platz stehe, sondern mehr auf der Tribüne sitze oder im Stadion bin oder vor dem Fernseher und mir da mein Bild mache, aber es ist insgesamt immer ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen.
Windhagen, ist es das Windhagen in Neuwied oder bei Neuwied?
Exakt, Kreis Neuwied.
Eben noch überlegt, als er gesagt hat, was dann in Koblenz und so. Na, wenn das Windhagen ist, da bin ich schon mal mit dem Rad durch.
Das kenn ich. Schönes Dörfchen. Ich bin allerdings dann in den Fußballverband Mittelrhein gewechselt als ich dann zum Studium nach Bonn gezogen bin, habe ich noch da im Fußballverband Rheinland gepfiffen zunächst. Mhm. Die Entfernungen waren da auch nicht ganz so groß, aber gab dann verschiedene Gründe, warum ich dann doch in den Mittelrhein gewechselt bin, zu dem Bonn gehört und Köln natürlich auch. Unter anderem ziemliche Zerwürfnisse mit dem damaligen Verband Schiedsrichter Obmann Günther Linn, der gar nicht mehr lebt. Ich war Anfang 20, ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber Anfang 20 und hatte eine ziemlich große Fresse, auf Deutsch gesagt, und habe mich so ein bisschen mit dem angelegt, und da ist auch relativ bald klar geworden, ich glaube, ich habe da nicht mehr so richtig die Chancen, und dann bin ich in den Mittelrhein gegangen und dem bin ich auch bis heute verbunden. Und Regionalliga ist Westdeutscher Fußballverband, also quasi der übergeordnete Regionalverband, also ich bin dann auch im Westen geblieben sozusagen.
Okay, wie kam es denn zu diesem Podcast Colinas Erben? Hast du dich da einfach mit dem Glas dann zusammengesetzt? Okay, ey, weißt du, was man machen muss? Ein Schiri-Podcast.
Genauer gesagt, was umgekehrt, Klaas war derjenige, der die Idee hatte. Das lag daran, dass es damals eine Website gab, ein Portal namens fokusfußball.de. Frisch gegründet, hat damals eine tägliche Blog- und Presseschau gemacht und es sollten verschiedene Podcasts angegliedert werden. Und Klaas hat mich damals gefragt, wir kannten uns schon, ob ich mir vorstellen könne oder könnte, einen Schiedsrichter-Podcast zu machen, weil er sagte, hey, auf deinem Twitter-Account erklärst du ja die ein oder andere Regel oder auch mal eine Schiedsrichterentscheidung. Kannst du dir vorstellen, dass sowas als Podcast funktioniert? Die ursprüngliche Idee war, eigentlich nur die Fußballregeln zu erklären. Gar keine konkreten Schiedsrichterentscheidungen, sondern die Fußballregeln. Ich habe ihm gesagt, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin es gewohnt, als Schiedsrichter-Lehrwart, also als Aus- und Fortbilder, die Sachverhalte zu visualisieren, Folien zu benutzen, Videos zu benutzen, ja, als Audioformat, boah, ich weiß nicht. Aber komm, lass uns probieren. Vielleicht macht's ja Spaß, vielleicht hören ein paar Leute zu und wenn nicht, dann schnappen wir das Ding nach kurzer Zeit wieder ein. Und was dann passiert ist, hat uns selbst überrascht, denn es haben von Anfang an tatsächlich relativ viele zugehört. Es gibt eine recht große Hörer-Community, die wir uns da im Laufe der Zeit angesammelt haben, ausgebaut haben. Irgendwann kam dann der Twitter-Account dazu, das mediale Interesse daran, was bestimmt auch daran lag, dass der DFB oder die sportliche Leitung der Schiedsrichter zumindest damals eigentlich nur sehr wenig erklärt hat in der Öffentlichkeit. Und es gab einfach, glaube ich, viel Interesse von Internetnutzern und Nutzerinnen, die fußballaffin sind, die sagten, ach, guck mal, da machen welche die Fußballregeln oder erklären die. Sag doch mal was zu Schiedsrichterentscheidungen. Ihr seid zwar nicht offiziell, aber doch offensichtlich mit ein bisschen Kompetenz gesegnet, wenn der eine da schon gepfiffen hat und auch im Ausbildungsbereich tätig ist. Ihr macht das auch ganz unterhaltsam, dann macht das auch mal so. Und so zog das dann irgendwann seine Kreise und baute sich so ein bisschen aus. Wie gesagt, dann kam das mediale Interesse dazu. Die WM 2014, da hat man dann auch diverse Interviews im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, wie sie heute heißen. Dann kam die Kolumne bei NTV dazu und dann später Sky. Und so zog das so ein bisschen seine Kreise. Das hat uns selbst überrascht, aber wir sind da offensichtlich in eine Lücke gestoßen, von der wir gar nicht wahrgenommen haben am Anfang, dass die so existiert. Aber haben wir sie versucht zu füllen. Und so gibt's uns eben bis heute nach inzwischen über 10 Jahren. Oktober hatten wir den 10. Geburtstag sozusagen. Und es macht auch weiterhin viel Spaß.
Dann alles Gute nachträglich.
Danke.
Zum Jubiläum. Das ist ja schon beeindruckend. Meine Güte, da war die Nische letztlich größer als gedacht. Das ist sehr interessant.
Nische ist tatsächlich das richtige Wort, ja, genau.
Man muss ja mal dazu sagen, falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das mal unbedingt, weil es ist echt sehr interessant. Und das Spannende für mich ist immer mal die ganze Sache auch ein bisschen von der anderen Richtung zu sehen. Ja, also wenn man so normal Fußball schaut, ist man ja dann doch zu 99% Fan einer Mannschaft oder drückt zumindest seinem Team die Daumen. Und bei Schiedsrichterentscheidungen ist man dann natürlich entsprechend voreingenommen. Und diese Sicht zu haben oder die neutrale Sicht beziehungsweise die Entscheidungen zu hinterfragen und auch zu erklären, ist schon sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen die Geschichten drumherum, die da oft erzählt werden, ist eigentlich noch besser als die Entscheidungen selbst. Finde ich immer sehr geil.
Dankeschön, das freut mich sehr.
Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, die sich, ich glaube, vielen Hörern stellen wird. Und Hörerinnen selbstverständlich, nicht, dass ich wieder einen auf den Deckel bekomme. wieso Colinas Erben? Wieso nicht Merks Erben?
Ach, wie es halt so ist, wenn man einen Namen sucht, man überlegt so ein bisschen, was in Frage kommen könnte. Colina, ich meine, man muss noch mal 10 Jahre zurückdenken. 2012, da hat Colina zwar auch schon nicht mehr gepfiffen, aber irgendwie kannten ihn alle. Und wir haben auch so ein bisschen uns gesagt, nehmen wir keinen deutschen Schiedsrichter, das führt dann immer gleich zu irgendwelchen Verwerfungen und wieso gerade den und der konnte doch nichts und so und wie das dann halt so ist. Und bei Colina war es so, irgendwie kannten den alle, selbst Leute, die sich gar nicht groß mit der Schiedsrichterei auseinandergesetzt haben, hatten den irgendwie schon mal gesehen. Ist das nicht der Glatzkopf, der mit diesen stechend blauen Augen? Das war so vielleicht einer der ersten Popstars unter den Schiedsrichtern und wir haben uns irgendwie gesagt, das ist auch einer, der uns immer fasziniert hat, immer begeistert hat. Mich sicher insbesondere, weil er einfach so ein ganz anderes Auftreten hat, einen ganz anderen Style irgendwie so beim Pfeifen und auch mit den Spielern umzugehen. Selbst eben sehr stark wahrgenommen in der Öffentlichkeit, mit extrem starker Persönlichkeit natürlich auch gesegnet. Und das war immer einer, den man sich wirklich gut zum Vorbild nehmen konnte. Und so ist dann der Name irgendwann mal festgelegt worden. Wir haben uns auch gedacht, wenn wir einen internationalen Schiedsrichter nehmen, dann ist es irgendwo auch so ein bisschen, ja, guckt man so ein bisschen über den berühmten Tellerrand hinaus. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, Eschweilers Erben oder Merks Erben oder XYs Erben, so das wäre vielleicht dann auch was gewesen, wo die Leute gesagt hätten, naja, oder Ahlenfelders Erben, dann wäre es vielleicht was gewesen, wo die Leute gesagt hätten, warum gerade der? Und irgendwie das war zu nah irgendwie. Deswegen haben wir gesagt, dann lieber einen großen internationalen Namen. Um das noch anzumerken, wir haben ja damals nicht damit gerechnet, dass das irgendwann mal Kreise ziehen könnte. Und irgendwann hat sich natürlich dann so ein bisschen die Frage gestellt, Colinas Erben, also kriegt der das mit? Nee, der ist bestimmt so weit weg, das interessiert den gar nicht, das schneidet der bestimmt gar nicht mit, aber er hat es tatsächlich mitbekommen. Nicht zuletzt in dem Moment, wo er einen Preis bekommen hat, den Preis der Deutschen Fußballakademie, und es gab eine Laudatio von Rainer Holzschuh, der damals noch lebte, Herausgeber des Kicker, und der hat erzählt in seiner Laudatio, nach dir ist sogar in Deutschland ein Podcast benannt, und der Kicker hat ein Interview mit Colina gemacht, das auch nochmal angesprochen, und er hat sinngemäß geantwortet, habe ich schon gehört, weiß ich schon, ich spreche kein Deutsch, aber wenn sie das irgendwie gut machen, dann ist das für mich in Ordnung, das zu verwenden, und da wussten wir zumindest auch, uns droht von der Seite offensichtlich kein Ungemach, das war ganz beruhigend.
Solange ihr das gut macht, und ihr macht das ja herausragend gut, also das muss man an der Stelle ja auch mal loben. Genau, also Colina war halt jemand, der wirkte so sympathisch, aber auf dem Platz konnte der böse gucken, meine Güte.
Ja, der hat die Leute regelrecht weggeguckt, ne? Ja, das hat bei dem schon oft genügt und das ist natürlich auch ein immenser Vorteil, wenn man das kann und hat. Da gibt's ja auch Videoclips noch, die sind wirklich sensationell, wie der, also manchmal sicherlich auch bis an die Grenze dessen, was man als Schiedsrichter tun sollte. Das genügte, wenn der einen scharf angeguckt hat, dann hat der sich getrollt. Also das war schon markant bei ihm. Und inzwischen ist er ja Schiedsrichterchef der FIFA und es ist immer noch so, wenn man ihn irgendwie in der Öffentlichkeit sieht, er stellt einfach unglaublich viel dar, hat eine natürliche Autorität, das ist als Schiedsrichter natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man das hat und sich das nicht erkämpfen muss, ist auch relativ groß gewachsen, das hat ihm natürlich immer genützt bei seinen Spielleitungen, klar.
Absolut, ich glaube, das ist so eine Person, wenn diese Person einen Raum betritt, nimmt diese Person einfach den Raum ein, ohne dass diese Person irgendwas sagt.
Ich weiß ganz genau, das ist schön beschrieben, ja.
Diese Ausstrahlung, die er einfach mitbringt. Und ich glaube, so ein Auftreten ist, glaube ich, für einen Schiedsrichter auch nur positiv eigentlich. Kann ja nur hilfreich sein auf dem Platz. Wie hast du das eigentlich als Schiedsrichter erlebt? Ich meine, da gibt es ja durchaus auch in den niedrigeren angesiedelten Ligen etwas emotionaleres Publikum.
Also wenn ich mich selbst als Schiedsrichter beurteilen soll, und das geht mit etwas Abstand natürlich immer ein bisschen besser, dann würde ich sagen, ich bin nie das Adlerauge gewesen. Nie derjenige, der den ganz scharfen Blick jetzt für jede einzelne Spielsituation hatte. Ich glaube, ich war aber ein ganz guter Verkäufer. Das heißt, ich habe manchmal auf eine Situation geschaut. Du hast ja nicht den Zeitlupenblick als Unparteiischer. Ich habe auf eine Situation geschaut und vielleicht sogar gedacht, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, ob es ein Foul war oder nicht. Aber vielleicht vom Fallmuster kommt es hin. Und du musst ja eine Entscheidung treffen. Es hilft ja nichts, wenn du sagst, habe ich nicht gesehen, mach jetzt nichts. Die gucken immer 22 Leute an und wollen irgendwas von dir haben. Und dann aber sozusagen, Patrick Edrich hat das mal gesagt, so wie maximal selbstbewusstes Auftreten bei minimaler Kompetenz oder so ähnlich. Also das meine ich mit Verkaufen. Sich hinzustellen, das musste ich natürlich auch lernen, das war nicht von Anfang an so, sich hinzustellen und den Leuten zu vermitteln, ich habe das jetzt ganz klar gesehen, eine Entscheidung getroffen, natürlich auch schnell. Ich bin vermittlerfrei von Selbstzweifeln zu sein, obwohl ich die vielleicht in dem Moment durchaus habe. Und den Leuten das so zu verkaufen, dass man jetzt aber auch vollkommen überzeugt von seiner Entscheidung ist. Ich glaube, das konnte ich ganz gut. Man muss nicht aus Schwarz-Weiß machen, aber man muss als Schiedsrichter schon ja so ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen natürlich auch in seine Entscheidungen haben. Und verkaufen heißt aber auch einen guten Draht zu den Spielern suchen. Ich bin nie so der total autoritäre Typ gewesen. Das entspricht nicht meinem Naturell. Ich habe versucht, die Spieler so ein bisschen mitzunehmen. Ich habe die Schiedsrichterprüfungen gemacht zu einer Zeit, in der die Maßgabe eigentlich noch war, wer erklärt, zeigt Schwäche. Es wird auf dem Platz nicht viel gesprochen. Man trifft eine Entscheidung und setzt sie durch und labert dann nicht groß rum. Ich habe eigentlich von Anfang an so ein bisschen dagegen verstoßen, weil ich mich immer wohler damit gefühlt habe, zumindest einen kleinen Hinweis zu geben, eine Begründung für die Entscheidung, hinterher auch vielleicht im Vereinsheim noch mit den Teams zusammenzusitzen, ein bisschen über das Spiel zu sprechen, über manche Entscheidungen zu sprechen, ein bisschen das, was ich heute eben auch mache. Und auch während des Spiels sie so ein bisschen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe eigentlich wenige Spieler gehabt und wenige Vereine gehabt, bei denen ich das Gefühl hatte, boah, wenn du da jetzt hinfährst, dann rollen alle mit den Augen, sondern ich hatte eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, einen ganz guten Draht. Man muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt zu kumpeln. Das ist der falsche Weg so und ich konnte auch schon mal laut werden, das schon, aber also das würde ich so als hauptsächliche Charaktereigenschaften sehen. Aber das ist dann, das muss ich auch ganz klar sagen, weil dann ja die manche Leute auch fragen, und warum bist du nicht in der Bundesliga gelandet? Weil ich nicht gut genug dafür war. Muss man ganz klar sagen, das sieht man natürlich in seiner aktiven Zeit anders. Aber ich habe in der Oberliga, würde ich sagen, wirklich meinen Zenit erreicht gehabt. Alles, was drüber hinausgegangen wäre, da muss man auch mal sagen, da reicht dann irgendwie das Gute verkaufen können auch nicht aus. Da ist dann die Entscheidungsqualität eben auch sehr wichtig. Und da würde ich einfach sagen, da gibt's bessere, so auch in der Bewertung von Spielsituationen. Und da habe ich meine natürliche Grenze gefunden. Aber dabei bin ich völlig im Reinen und vollkommen zufrieden. Es kann nicht jeder es in die Bundesliga schaffen. Das ist im Gegenteil nur sehr wenigen beschieden. Und im höherklassigen Amateurbereich gelandet zu sein, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das ist sogar eine Klasse höher geworden, als ich mal geglaubt habe, dass ich es vielleicht mal schaffen könnte. Insofern bin ich da absolut zufrieden mit.
Und jetzt gibt's ja in den Profiligen den VAR. Rufen Schröder hat mal gesagt, er wünsche alles Gute zum Geburtstag und gute Besserung. Also bei der Frage, was wünschen Sie dem VAR denn zum, ich weiß nicht, zum zweiten Geburtstag oder so, keine Ahnung.
Zum fünften.
Fünften, danke.
So lange ist er schon dabei, ja.
Ja, das ist ja nur, weil der VAR dieses Jahr das erste Mal bei uns beim FCK
ja. Klar.
Zur Verfügung steht, von daher.
Ja, für uns ist das alles, das ist falsch. Neuland für uns.
Definitiv. Genau.
Definitiv. Genau, wie sind deine Gedanken gewesen damals bei der Einführung des VARs?
Wenn man ältere Podcast-Ausgaben von uns hört, manche machen das tatsächlich, wenn sie viel Zeit haben, nochmal alte Folgen hören, dann wird man feststellen, dass wir lange Zeit dagegen argumentiert haben. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin, sagen wir mal, in meiner politischen Haltung durchaus kein konservativer Mensch, aber in Fußballdingen, gerade in Schiedsrichterdingen, ja, da ist die Haltung, das alles so ein bisschen, lass es doch so, wie es ist, wir brauchen nicht dauernd neuen Schnickschnack, Fußball hat auch immer ganz gut funktioniert, die ist relativ verbreitet, würde ich behaupten. So, und bei uns war das auch so, dass wir gesagt haben, wie soll das denn funktionieren und was wir brauchen, ist eine bessere Fehlerkultur, kein Videoassistenten und das lässt sich doch gar nicht vernünftig eingrenzen und ist doch bestimmt nicht immer eindeutig und dann ist das Spiel häufiger unterbrochen und überhaupt, wenn der Videoassistent, und jetzt wird's wirklich kurios und wahrscheinlich ein bisschen grotesk, wenn der Videoassistent eingeführt wird, dann gibt's ja gar keine Diskussionen mehr, dann wird jeder Fehler bereinigt, der irgendwie schwerwiegend ist zumindest. Der Fußball lebt doch auch von Fehlern und von Diskussionen. Also, dass das so laufen würde, wie es dann am Ende gelaufen ist und wie es immer noch läuft, das haben wir uns nicht gedacht. Und dann war es aber irgendwann so, als der DFB oder besser gesagt die Schiedsrichterführung gesagt hat, okay, jetzt wird's langsam ernst, jetzt gibt's die ersten konkreten Gedanken, den Videoassistenten einzuführen. Da ist die sportliche Leitung der Schiedsrichter damals unter Herbert Fandl noch im Prinzip gekippt. Fandl war auch lange ein Kritiker des sogenannten Videobeweises. Ich benutze das Wort eigentlich gar nicht mehr, aber so hieß er ja gerade am Anfang immer noch. War auch ein langer Gegner und hat dann aber gesagt, gut, wenn der jetzt kommt, dann wollen wir das mitgestalten. Und dann haben wir uns bei Colinas Erben gesagt, wenn das jetzt kommt, dann begleiten wir das von Anfang an auch so, dass wir erklären, was da passiert, dass wir uns wirklich intensivst in die Regularien einarbeiten, um quasi unserer Aufgabe nachzukommen, das auch für die Hörerschaft, für die Leserschaft zu erklären. Haben uns da wirklich auch reingefuchst, weil wir gesagt haben, okay, der wird jetzt kommen. Wir sind gespannt, wie es laufen wird. Es ist ja mit großen Pomp angekündigt worden. Jetzt, also ich habe noch Helmut Krug, den damaligen Projektleiter für die Videoassistenten im Kopf, der im Prinzip im Brustton der Überzeugung gesagt hat, das läuft alles super, da wird nicht groß drüber diskutiert werden, das wird den Fußball gerechter machen, das wird ihn verbessern. Und dann ist das erste halbe Jahr so, aber mal so richtig in die Hose gegangen. Die Anlaufschwierigkeiten haben alle liegen, die den Videoassistenten einführen. Aber wir haben dann einfach gesagt, gut, dann erklären wir das wirklich ganz konkret, wenn er nun mal schon da ist. Und ich persönlich, es ging ja uns ja immer darum, das deutlich zu sagen, die Schiedsrichterperspektive begreiflich zu machen. Ihr habt vorhin gesagt, das ist für euch dann auch eine Perspektive, die euch neu ist und die naturgemäß immer mal wieder auch kollidiert natürlich mit der Fanperspektive. Wir haben gesagt, das ist eine Perspektive, die uns in der Öffentlichkeit weitgehend fehlt. Diese Perspektive nehmen wir ein, dieser Perspektive nehmen wir uns an. Und ich habe auch ein bisschen auch gesagt, das sind auch meine Kollegen, die da jetzt im Video Assist Center in Köln sitzen und keinen einfachen Job haben. Also versuchen wir das so ein bisschen transparent nach außen zu machen, denn an dieser Transparenz hat es ja nun auch gefehlt, nachdem am Anfang viel erklärt worden ist. Das war so ein bisschen die Position und wie sie sich auch bei uns geändert hat im Laufe der Jahre.
Also was man sich bei uns halt so fragt, ist beispielsweise, ganz oft lese ich das, diese Frage, wieso greift denn da bei dieser Situation der VAR nicht ein? Wann greift denn der VAR eigentlich ein?
In der Theorie ist das alles eigentlich schön klar. Ich habe auch das Regelwerk, als ich das erste Mal gelesen habe, nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern gedacht, da haben sie sich richtig gut Gedanken gemacht, haben gesagt, wir wollen nicht jeden Fehler, also nicht jeden falschen Einwurf oder jeden unberechtigten Eckstoß korrigieren, sondern wir legen das ganz klar fest, wir haben 4 Fälle, in denen überhaupt nur eingegriffen werden kann und in denen Entscheidungen des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin überprüft werden, nämlich erstens Torerzielung, also in aller Kürze, da fällt ein Tor und es wird überprüft, ist das Tor korrekt erzielt worden oder war bei der Torerzielung oder in der Angriffsphase davor, ist als irgendein Vergehen der angreifenden Mannschaft gegeben, das geahndet werden müsste, aber nicht geahndet wurde, weshalb man diesen Treffer aberkennen müsste. Umgekehrt aber auch, das ist bei allen Fällen so, es ist ein Tor annulliert worden und es wird geguckt, sofern der Pfiff nicht schon vorher erfolgt ist, dann geht's ja nicht mehr, es wird geguckt, Ball liegt im Tor, Pfiff erfolgt, ist die Aberkennung des Tores regelkonform gewesen oder nicht. Klasse Beispiel ist immer Abseits. Ball liegt im Tor, Abseitsfahne geht hoch, Schiedsrichter pfeift, annulliert das Tor wegen Abseits und dann kann nochmal geguckt werden, war es denn wirklich Abseits? Fall 1. Fall 2, die roten Karten, nicht die gelb-roten, sondern nur die roten. Also, wird eine rote Karte gezeigt, wird automatisch überprüft, ist das in Ordnung oder nicht? Kommen jetzt gleich nochmal zu den Kriterien genau dafür. Oder eben ist eine Entscheidung getroffen worden, keine rote Karte zu geben, also eine gelbe oder vielleicht gar keine persönliche Strafe, aber eine rote Karte ist im Bereich des Möglichen nach Betrachten der Bilder, dann wird genau gecheckt, hätte es nicht rot geben müssen. Dritte Situation, dritter Eingriffsfall sozusagen ist der Strafstoß. Auch da wieder, hat es einen gegeben, wird geguckt, kann man das so stehen lassen, hat es keinen gegeben, aber er ist im Rahmen des Möglichen, vielleicht hätte es einen geben müssen, dann wird gecheckt, hätte es nicht einen Elfmeter geben müssen. Und der vierte, deutlich seltenste Fall, ist die Spielerverwechslung bei persönlichen Strafen. Sprich, Nummer 6 oder Nummer 6 begeht eine Notbremse und die rote Karte kriegt die Nummer 8. Dann muss der Videoassistent eingreifen, dem Schiedsrichter sagen, du hast den Falschen vom Platz gestellt. Gilt aber auch für Verwarnungen, gilt also auch für gelbe Karten. In diesen 4 Fällen kann eingegriffen werden und jetzt kommt der zweite Block. Wann wird eingegriffen in diesen Situationen, in diesen Fällen? Auf dem Papier eben nur dann, wenn der Schiedsrichter entweder eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen hat, nach Maßgabe des Videoassistenten, nach seiner Einschätzung eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen hat, oder der zweite Bereich, der immer so ein bisschen hinten runterfällt, wenn der Schiedsrichter einen gravierenden, einen schwerwiegenden Vorfall übersehen hat. Kurze Erklärung dazu, das griffigste Beispiel dafür ist die Tätigkeit hinter dem Rücken. Hinter seinem Rücken heißt, konnte er gar nicht sehen, konnte also auch nicht ahnden. Völlig klar, wenn der Videoassistent feststellt, da hat es eine Tätigkeit gegeben, meldet er sich und dann gibt es die rote Karte noch. So, aber das ist so ein bisschen ausgefranst, weil inzwischen auch Entscheidungen dann zu einem On-Field-Review, zu einer Überprüfung führen, wo man sagt, der Schiedsrichter guckt doch in die Richtung, der muss das doch gesehen haben. Aber er hat vielleicht irgendwie bei einem Zweikampf nur auf den Fußbereich geguckt und gar nicht gesehen, dass oben ein klares Halten stattgefunden hat. Also auch das fällt unter das, was auf Englisch Serious Missed Incident, also schwerwiegender übersehender Vorfall, was darunter firmiert. So, das sind so die Hauptregularien. Dann gibt's natürlich noch ganz viel zum Regelwerk zu sagen. Aber auf dem Papier sind das erstmal die Grundlagen. Damit ist eben auch klar, wie gesagt, nicht jeder Einwurf wird korrigiert, nicht jeder unberechtigte Eckstoß. Heißt aber eben auch, wenn ein Eckstoß zu Unrecht gegeben wird und das Spiel dann fortgesetzt ist und danach fällt ein Tor, kann der Videoassistent nicht mehr tätig werden, eben weil das Spiel schon fortgesetzt worden ist. Das ist bei allen Entscheidungen so, er könnte nur, also er müsste dann sozusagen vor dem Eckstoß eingreifen, vor der Ausführung müsste gucken, ob es den Eckstoß hätte geben dürfen, das will man aber nicht und insofern gibt's immer mal wieder auch Situationen, wo die Leute sagen, na, warum greift er da jetzt nicht ein? Oft kann man sagen, weil das regeltechnisch gar nicht seine Befugnis ist, aber natürlich gibt's oft auch die Fragen, ja, wir haben das Regelwerk zur Kenntnis genommen, wir sehen da jetzt aber einen gravierenden Fehler, wieso greift er nicht ein? Oder umgekehrt, wir sehen da keinen gravierenden Fehler, trotzdem hat es den Eingriff gegeben und eine Entscheidungskorrektur verstehen wir nicht. Das ist tatsächlich die Hauptproblematik, die im Prinzip sich uns darbietet, tja, seit der Einführung des Videoassistenten.
Aber das bedeutet gerade, wenn wir jetzt mal an ein konkretes Beispiel gehen, in dem Spiel gegen Magdeburg gab es ja eine Elfmeterszene, also ein Foul gegen den FCK. Dann wurde weitergespielt, dann gab es Freistoß für Magdeburg und dann hat sich quasi der VR eingeschaltet und es gab eine Überprüfung vom Schiedsrichter. Das heißt, er ist an die Seitenlinie und hat am Monitor überprüft. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre, wenn der Freistoß schon ausgeführt gewesen wäre, dann wäre dieser Fall gar nicht mehr möglich gewesen.
Das ist korrekt. Und weil das eben so ist, dass natürlich die Spieler immer eine Spielversetzung auch schnell ausführen können, da muss man natürlich irgendwas machen. Wenn man sagt so, ja, also dieser Trick sozusagen, komm, wir führen jetzt schnell aus, dann kann er nicht mehr gucken. Das funktioniert so natürlich nicht. Deswegen haben sich die Videoassistenten inzwischen auch so darauf kapriziert, dass sie, wenn sie nur den leisesten Verdacht haben, dem Schiedsrichter sagen, stopp, Spielfortsetzung stoppen und verbinden. Wenn dann einer schon den Freistoß ausgeführt hat, dann hört man diesen Mehrfachpfiff. Das heißt dann einfach, diese Spielfortsetzung ist nicht mit Zustimmung des Schiedsrichters ausgeführt worden. Er sagt dann, warte mal, gehen wir nochmal zurück. So, ich muss kurz abwarten, da wird noch was gecheckt und dann bekommt er dann halt aus Köln irgendwann das Signal, alles gut, du kannst weitermachen oder eben, wir haben jetzt was gefunden, wir haben bei der Überprüfung festgestellt, dass du jetzt an den Monitor gehen musst, so damit das eben nicht passiert, dass Spieler einfach schnell machen, damit das sozusagen sabotieren können. Das heißt im Klartext, wenn die Spielfortsetzung mit Zustimmung des Schiedsrichters ausgeführt worden ist, dann kann eine Entscheidung, die vorher getroffen worden ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist das Prinzip der Fußballregeln, dass das so ist. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich will das jetzt gar nicht, damit es nicht irgendwie zu kompliziert wird, jetzt irgendwie ausweiten. Der prominenteste Fall, eigentlich auch der einzige Fall, wenn man ehrlich ist, ist der, wenn nach der Spielfortsetzung noch eine Tätigkeit gemeldet wird, die der Videoassistent später festgestellt hat oder auch der Schiedsrichterassistent, dann kann auch der betreffende Spieler nach der Spielfortsetzung noch mit einer roten Karte bestraft werden. Der bekäme dann aber, da könnte es keinen Freistoß mehr geben oder keinen Strafstoß. Das noch ganz kurz abzuschließen an der Stelle. Diese Ausnahmeregelung ist eingeführt worden. Das ist tatsächlich fußballhistorisch ganz interessant. Eingeführt worden nach der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 und da konkret nach dem WM-Finale zwischen Italien und Frankreich. Denn dieser berühmt gewordene Kopfstoß von Zidane gegen Matarazzi, ne? Das ist immer schwierig, weil der Stuttgarter Trainer hieß, oder Ex-Stuttgarter Trainer Matarazzo, ne? Also ich verwechsel sie immer, Matarazzi. Dieser Kopfstoß ist erfolgt. Er ist erfolgt und dann ist das Spiel, ich glaube, durch einen Freistoß im Mittelfeld oder sowas, das ist ja erstmal gar nicht wahrgenommen worden, da war das Spiel schon fortgesetzt. Und damals galt noch die Regel, wenn das fortgesetzt ist und das wird hinterher festgestellt, dann kann es keine rote Karte mehr geben. Was hat der Schiedsrichter gemacht? Der hat trotzdem rot gezeigt. So regeltechnisch eigentlich gar nicht möglich. Und er hat's gezeigt, also man munkelt, dass der, in dem Fall, ich glaube sogar der Ersatzschiedsrichter oder irgendjemand oder der vierte Offizielle hatte irgendwie einen Blick auf den Monitor geworfen, der damals ja noch nicht benutzt werden durfte, hat das gesehen und hat gesagt, das können wir unmöglich durchgehen. Also wir sind im WM-Finale, das Ding fliegt uns um die Ohren, hat dem Schiedsrichter gemeldet, Tätigkeit Zidane, der muss vom Platz. Und dann ist der vom Platz gestellt worden. Aber das war eigentlich gar nicht regelkonform damals. Natürlich haben sich die Franzosen nicht beschwert, das kann man nicht machen. Aber hinterher hat man es dann im Prinzip nachträglich legalisiert, indem man die Regel an der Stelle verändert hat. Aber grundsätzlich kann man eine Entscheidung nicht mehr ändern, wenn ein Spiel fortgesetzt ist.
Ja, dann war das ja aber durchaus nicht regelkonform. Na gut, das, was sie dann gegen Matarazzi abgezogen hat, natürlich auch nicht.
Aber dann habe ich gerade noch eine Frage. Und zwar gab es auch in dem Spiel gegen Magdeburg, es stand 1-0 für den FCK. Magdeburg hat ein Tor erzielt und der Schiedsrichter hat das Tor aberkannt und er hat dann nach Rücksprache mit dem VAR hat er das Tor gegeben. Auffällig an der Szene war allerdings, dass er sich die Spielszene nicht nochmal an seinem Monitor angeschaut hat, sondern es gab nur einen Funkkontakt. Wann ist das dann möglich?
Was war denn der konkrete Grund, warum das Tor annulliert worden ist? Das klingt für mich jetzt nach Abseits. Genau.
Genau, richtig, Abseits.
Also, wir hatten am Anfang, das ist noch ganz interessant, auch jetzt nicht euch nicht zulabern, aber es ist trotzdem ganz interessant, weil sich manchmal solche Gepflogenheiten oder Anweisungen auch ändern. Ganz am Anfang war die Anweisung, man glaubt es kaum noch, die Schiedsrichter gehen nur dann zum Monitor, also wirklich im absoluten Ausnahmefall. Der steht eigentlich nur pro forma da. In England haben sie das noch länger so praktiziert. Und der Kollege im Video Assist Center in Köln ist ja selber Schiedsrichter. Wenn der sagt, da ist ein klarer Fehler, dann hat der Schiedsrichter das einfach zu übernehmen. Und das hat nach relativ kurzer Zeit dazu geführt, dass ganz, ganz viele gesagt haben, der wirkt ja wie ferngesteuert. Dann sah man immer so im Fernsehen, so diesen, deswegen hieß das ja dann irgendwann auch Kölner Keller, ne? Das ist so dunkel, man sieht die von hinten vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen. Das wirkte so leicht verrucht und dann haben viele gesagt, der ist doch ferngesteuert aus Köln. Die sind ja gar nicht mal in der Nähe, die sind irgendwo in Köln, sitzen ja in einem Keller und gucken auf Bildschirme und sprechen dem irgendwas ins Ohr und dann ändert er seine Entscheidung. Wir kriegen überhaupt nichts davon mit. Das ist doch, das kann doch nicht so bleiben. Und dann hat man, ich glaube, nach einem halben Jahr tatsächlich geändert, dass die Maßgabe dann war, bei sogenannten faktischen Entscheidungen genügt die Information des Videoassistenten. Faktische Entscheidungen sind quasi Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Also gab es eine Abseitsstellung und der Spieler hat den Ball dann auch berührt oder gespielt. Ja oder nein, das lässt sich ja, da gibt's nur das eine oder das andere. Wir reden jetzt mal nicht über Messunschärfen, sondern da gibt's nur, entweder bist du im Abseits oder du bist es nicht. So, ganz grundsätzlich. Und da sagt man, da hilft es auch gar nichts, wenn der Schiedsrichter selber drauf schaut. Dann ist es eine Entscheidung, da genügt die Information des Videoassistenten oder war der Ball vor dem Tor irgendwo im Seitenaus oder im Tor aus beispielsweise, ist auch schwarz-weiß oder der pfeift ein Foulspiel. Ich glaube, wir werden bei dem Beispiel nachher noch dazu kommen. Er gibt einen Strafstoß und der Videoassistent stellt fest, das Foulspiel war außerhalb. Das ist auch schwarz-weiß. Entweder ist es innerhalb oder ist es außerhalb. Das sind Entscheidungen, wo der Schiedsrichter nicht mehr drauf gucken muss. Bei den sogenannten subjektiven Entscheidungen, also wo Bilder interpretiert werden müssen, da soll der Schiedsrichter zum Monitor gehen. Und das sind im Prinzip alle Entscheidungen, die zu tun haben, erstens mit einer Zweikampfbeurteilung, zweitens mit der Beurteilung von Handspielen und drittens schon auch beim Abseits, wenn der betreffende Spieler nicht den im Abseits nicht den Ball gespielt hat, aber wenn es darum geht, ob er möglicherweise einen Gegenspieler im Kampf um den Ball beeinflusst hat, dann soll er in aller Regel auch gucken gehen. Aber vor allen Dingen bei Zweikämpfen und Handspielen soll er zum Monitor gehen. Was man damit erreichen wollte, war, dass nicht mehr der Eindruck entsteht, der ist irgendwie ferngesteuert, sondern der macht sich vor Ort am Monitor, am Spielfeldrand selbst nochmal ein Bild. Das können die Zuschauer dann zwar in dem Moment nicht sehen, aber sie bekommen zumindest den Eindruck, der ist jetzt Teil dieses Entscheidungsfindungsprozesses und bevor er seine Entscheidung ändert, hat er selbst nochmal einen Blick auf die Bilder geworfen, was eben auch dazu führt, selbst bei der klarsten Tätigkeit hinter dem Rücken, wo niemand sagen würde, dass es keine ist, guckt er zumindest kurz mal drauf. Das war dann so die klare Einteilung bei den faktischen Entscheidungen. Nur der VAR mit Input. Hier war eine Abseitsstellung, deswegen ist das Tor zu annullieren oder es gab keine, deswegen muss es jetzt geben. Bei allen subjektiven Entscheidungen das sogenannte On-Field-Review, also der Gang zum Monitor.
Aber das bedeutet auch, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade bei so einem, bei den 10, die wir da eben besprochen haben, mit Foul oder sowas, das heißt, die letzte Entscheidung, die trifft auch der Schiedsrichter. Also das heißt, der Kölner Keller, in Anführungsstrichen, der sagt ja nur, da guckt ihr das nochmal an, war eine Fehlentscheidung. Aber der Schiedsrichter auf dem Platz, der entscheidet, ich gebe jetzt, gerade jetzt bei einem Foul zum Beispiel, ich gebe jetzt Elfmeter oder nicht.
Genau so ist das. Der Videoassistent ist, wie der Name schon sagt, formal nur ein Assistent. Deswegen ist die Bezeichnung Videoschiedsrichter, die selbst von einigen Bundesliga-Referees benutzt wird. Videoschiedsrichter ist eigentlich komplett falsch. Videoassistent, der auf dem Papier erstmal nur genauso eine Assistentenfunktion hat, wie die Assistenten an der Seitenlinie auch. Der Schiedsrichter ist derjenige, oder die Schiedsrichterin diejenige, der oder die letztgültige Entscheidung trifft, immer. Wenn der Videoassistent sagt, da war eine Abseitssituation, das Tor muss annulliert werden, dann macht der Schiedsrichter das. Muss man dazu sagen, wenn ihm der Schiedsrichterassistent das sagt, wenn er die Fahne hebt, dann richtet er sich ja auch danach, weil er selber ja gar nicht besser sehen kann. Aber formal ist er nur der Assistent. Es gibt sozusagen zwei Wege. Der deutlich häufigere Weg ist, der Videoassistent greift ein, wenn er eben einen schwerwiegenden, übersehenden Vorfall wahrnimmt oder einen klaren und offensichtlichen Fehler, dann empfiehlt er dem Schiedsrichter ein On-Field-Review. Empfiehlt er ihm. Er rät ihm zum On-Field-Review, was tatsächlich die Möglichkeit in sich birgt, dass der Schiedsrichter, wie gesagt, das ist aber jetzt Theorie, er könnte sogar sagen, nee, mache ich nicht. soll auch schon vorgekommen sein, aber wenn der, sein Assistent sagt, ich hab da was, dann geht er natürlich auch zum Monitor oder dann ändert er natürlich auch entsprechend seine Entscheidung, wenn es so ein VAR-only-Ding irgendwo ist. Aber grundsätzlich ist es so, die letzte Entscheidung bleibt beim Schiedsrichter auf dem Feld. Er kann selbst allerdings, das kommt deutlich seltener vor, aber es kommt vor, er kann selbst von sich aus auch sagen, ich hätte gerne, dass das jetzt überprüft wird. Es gibt natürlich auch Entscheidungen, wo der Schiedsrichter das pfeift oder vielleicht auch entscheidet, weiterspielen zu lassen, wo er in dem Moment merkt, boah, jetzt bin ich mir aber doch spontan unsicher. Wahnsinnsproteste plötzlich, also in einer ungewöhnlichen Heftigkeit, das so, dass man sagen würde, das ist nicht gekünstelt, sondern okay, da muss jetzt irgendwas gewesen sein. Er kann von sich aus auch sagen, ich gehe jetzt noch mal raus und guck mir das an. Das passiert, das habe ich mir mal von Jochen Drees, dem Projektleiter, sagen lassen, der Projektleiter der Videoassistenten in der Bundesliga oder im Profifußball in Deutschland. Das passiert ungefähr in 5% der Fälle, dass der Schiedsrichter selbst derjenige ist, der sagt, ich hätte jetzt gern das On-Field-Review. Dennis Eitekin macht das durchaus ab und zu mal, auch um eine Entscheidung abzusichern, aber grundsätzlich ist es der Videoassistent, der dieses On-Field-Review empfiehlt.
Wollte ich auch eben anmerken, ne? Da gibt's einen schönen Clip, da hört man den Schiedsrichterfunk im Video und eine Mannschaft schießt halt ein Tor, ich weiß nicht mehr, wer da aus welchem Spiel das irgendwie eingepflegt wurde in diese Compilation und dann meinte Dennis Eitekin dann einfach nur so, Videocheck, zack, zack, bitte vorher prüfen, ob das vielleicht abseits war oder ein Foul war. Der sagt das in solchen imposanten Ton, dass man denkt, alles klar, Chef. Also ist da sieht man, ne, durchaus autoritär, aber das musst du als Schiedsrichter sein, glaube ich.
Du musst eine klare Kommunikation haben. Ja. Das auch kurz zu sagen, auch die Videoassistenten werden natürlich fortgebildet. Und was es da immer mal wieder gibt, ist zum Beispiel ein Austausch mit Berufsgruppen, bei denen es selber total wichtig ist, eine schnelle und klare Kommunikation zu haben. Zum Beispiel Piloten. Hat schon diverse Male Zusammenarbeit mit Piloten gegeben, einfach um mal zu hören, wie kommunizieren die eigentlich, und das in Stresssituationen miteinander. Was gibt's da für ein Wording, um davon einfach zu lernen? Also sowas lädt man sich einfach auch ein, berufsfremde Gruppen sozusagen, um von denen was mitzunehmen. Das kann da nicht ewig diskutieren, sonst kommt man dazu gar nichts. Wichtig ist mir noch, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hattest, weil Dennis gesagt hat, irgendwie so, check das bitte mal. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem Check und einem On-Field-Review. Ein Check ist zunächst mal einfach nur die Überprüfung in der Kölner Videozentrale. Die passiert pro Spiel, ich glaube, im Schnitt so 6, 7, 8 Mal. Die meisten davon sind sogenannte Silent-Checks. Davon kriegt niemand was mit. Also einfach eine Szene, die vom Videoassistent überprüft wird. Das ist eh immer der Fall, wenn Tore fallen. Das ist eh immer der Fall, wenn ein Strafschuss gegeben wird. Also solche Dinge werden automatisch überprüft. Aber auch andere Situationen, wo das Spiel vielleicht weiterläuft, die werden vom Videoassistenten überprüft. Das merkt man vielleicht gar nicht. Aber ein Check ist das eine. Und wenn der abgeschlossen ist, dann muss der Videoassistent sozusagen zu einem Ergebnis kommen. Ist das eben so haltbar, die Entscheidung? Oder habe ich da gerade eben diesen klaren und offensichtlichen Fehler wahrgenommen? Oder eben diesen schwerwiegenden übersehenen Vorfall. Und dann empfiehlt er ein On-Field-Review und das ist voneinander zu unterscheiden. Deswegen war es auch, das hat jetzt zum Glück inzwischen abgenommen, der Satz, das ist noch nicht mal überprüft worden, der ist in 99% der Fälle schlicht und ergreifend falsch. Denn Überprüfung heißt zunächst mal nichts anderes, als dass der Videoassistent in Köln sich das Ganze nochmal anschaut. Der hat das in aller Regel überprüft. Wenn das heißt, es ist nicht überprüft worden, meinen die meisten, es ist nicht zu einem On-Field-Review gekommen. So, und wenn es dazu nicht kommt, dann kann man daraus schlussfolgern, in aller Regel zumindest, dass der Videoassistent eben keinen klaren und offensichtlichen Fehler und keinen schwerwiegend übersehenen Vorfall gesehen hat. Oder er hat einen Fehler gemacht, wie kürzlich eben beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund, das ist ja breit diskutiert worden. Da ist ein klarer und offensichtlicher Fehler passiert, aber der Videoassistent hat den nicht festgestellt. Das ist natürlich schlecht, da muss man überhaupt nicht drüber reden. Trotzdem, in den allermeisten Fällen ist dieser Satz, ist nicht überprüft worden, eben nicht richtig.
Naja, ich meine, VAR ist halt auch so ein Thema der Fans, da kommen Emotionen noch dazu und als Fan kannst du ja, da bist du ja nie objektiv. Das funktioniert ja nicht so wirklich auf den Ringen. Und wenn du dann siehst, so, oh ja, VAR, und jetzt guckt er sich's doch an, sieht er das denn nicht? Ja, aber das ist halt, ja, selbst als Fan dann nochmal so ein bisschen in Rage und so.
Aber das...
Das ist meine Güte.
Aber das ist halt gerade ein gutes Thema, weil jetzt gerade zum Beispiel am Freitag bei dem 2:1-Sieg bei Düsseldorf gab es ja dann auch in der 94. Minute den Elfmeter für uns. Und da wurde ja in der PK, glaube ich, auch angesprochen, dass da ja kein VAR da im Spiel war. Aber das würde ja dann bedeuten, dass es Quatsch, weil im Hintergrund wurde die Elfmeter-Szene natürlich dann schon gecheckt.
Genau, natürlich. Also das ist ganz automatisch. Wie gesagt, es gibt einen Strafstoß. Soweit ich weiß, nicht wahr? Genau, es ist ja auf dem Feld auch so entschieden worden. Es gibt einen Strafstoß und da ist es sogar so, wenn Strafstöße gegeben werden, wenn rote Karten gegeben werden, wenn Tore gegeben werden, ist der Check obligatorisch. Das gibt es nicht, dass das nicht überprüft. Das gibt es tatsächlich wirklich nicht. Man kann jetzt sagen, bei einem Zweikampf, wo viele schreien, boah, das muss doch rot sein. Also da ist es theoretisch, und es gab kein Rot, dann ist es theoretisch denkbar, dass sich das der Videoassistent nicht nochmal angeschaut hat. Ist aber nicht wahrscheinlich. Ist übrigens, so kurios das klingen mag und so problematisch das auch manchmal sein kann, ihr müsst euch immer vorstellen, die sitzen in Köln, haben da eine Reihe von Monitoren, wenn gewünscht, kann ich das nachher noch ein bisschen genauer erklären, aber einfach nur ganz allgemein, sitzen da vor den Monitoren, gucken da drauf, in der Regel haben die zunächst mal den Monitor im Blick von der Führungskamera aus, das ist immer so diese Tactical Camera, die es bei den Bundesliga-Spitzenspielen gibt, gucken da zu, haben das Programmbild des Fernsehens auch noch nebendran, haben so ein Vierer-Splitscreen noch vor sich, gucken da drauf und sie müssen natürlich bei irgendwelchen Szenen auch das haben, was ein Jurist Anfangsverdacht nennen würde. Das heißt im Klartext, wenn irgendwo was ist und es rührt sich überhaupt keine Hand, also dass niemand überhaupt vermutet, da könnte jetzt gerade irgendwas schiefgelaufen sein, irgendwas übersehen worden sein, dann ist die Gefahr, dass ein Videoassistent das auch nicht bemerkt, durchaus gegeben. Das meinte ich mit Anfangsverdacht. Deswegen kann das, so kurios das klingen mag, manchmal sogar hilfreich sein, wenn irgendwas auf dem Feld ist und zwei Hände gehen in die Höhe oder drei oder fünf. Denn wenn irgendwo jemand protestiert, dann ist das natürlich auch so, die Spieler, die nah dran sind, da reklamieren jetzt die einen ein Handspiel oder ein Foulspiel oder Ball im Aus oder was auch immer. Und das heißt, okay, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das heißt jetzt im Umkehrschluss natürlich nicht, wenn niemand protestiert, dass dann nicht nachgeguckt wird. Nicht falsch verstehen. Aber es kann tatsächlich eine Leitplanke sein. Es kann tatsächlich, so kurios es klingt, hilfreich sein, wenn Spieler protestieren, auch wenn wir das natürlich alle nicht wollen. Das war übrigens, das auch noch als kleines Kuriosum zu sagen, ganz interessant, als das erste Mal bei einem Fußballturnier der Frauen der Videoassistent eingesetzt worden ist. Ich glaube, es war 2019 bei der Weltmeisterschaft. Da gab es damals auch Interviews mit Rim Hussein, Schiedsrichterin, die damals eingesetzt worden ist, und Bastian Dankert, der als Videoassistent vor Ort war. Und beide haben gesagt, bei den Frauen wird deutlich weniger protestiert und als bei den Männern. Und Dankert hat gesagt, manchmal ist das sogar schwierig für uns als Videoassistenten. Da passiert irgendwas und niemand protestiert. Niemand reklamiert, niemand hebt seine Hand. Da müssen wir nochmal ganz besonders aufmerksam sein als Videoassistenten, dass uns da nichts durchgeht. Denn wir sind es von den Männern gewöhnt. Da wird bei der kleinsten Kleinigkeit geht mindestens ein Arm hoch und dann ist eh klar, dass wir drauf gucken. Das einfach nur zur Erklärung, dass das tatsächlich auch, wie gesagt, manchmal ein ganz hilfreicher Hinweis sein kann.
Klar, und ich meine, kein Mensch ist fehlerfrei. Also von daher soll es die ein oder andere Fehlentscheidung trotz VAR auch noch geben. Ne? Also gerade mit dem vorhin erwähnten Dortmund-Spiel. Klar, meine Güte. Ist halt doppelt ärgerlich, ne? Weil es sind ja jetzt mehr Augen aufs Spiel gerichtet, ne? Und trotzdem passiert es noch. Aber ich glaube, so ein fehlerfreies Fußballspiel, ich weiß nicht, ob man das sich wünscht, oder?
Ja, was ich so ganz interessant finde, dass es in der ersten Liga 19 bis 21 Kameras gibt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und in der zweiten Liga sind es nur 7 bis 11 Kameras. Das ist so genau. Als Nebeninfo finde ich das ganz interessant.
Und dementsprechend, wenn du weniger Kameras hast, dann, das führt dann auch dazu, dass es beispielsweise weniger Eingriffe in der zweiten Liga gibt, weil du natürlich dann Entscheidungen hast, bei denen man sagt, ja, wir haben jetzt, also mit den Kameras, die wir haben, können wir den klaren Fehler nicht feststellen. Wenn wir noch 10 mehr hätten, dann vielleicht, aber mit den vorhandenen Bildern lässt sich das nicht nachweisen. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Klar, die zweite Liga wird mit etwas weniger finanziellem Aufwand betrieben. Und trotzdem ist natürlich die Reaktion, dass man eben sagt, jetzt ist da noch eine zusätzliche Instanz, die auch mehr Zeit hat, sich nochmal das Ganze anzuschauen, mehr Perspektiven hat als der Schiedsrichter auf dem Feld. Wir akzeptieren nicht, dass es trotzdem zu Fehlern kommt. Ist einerseits verständlich, dass man sagt, da erwarten wir dann aber auch fehlerfreies Vorgehen. Und andererseits ist es nun mal so, da sitzen auch Menschen davor. Und insbesondere dort, wo sie Bilder interpretieren müssen, kann es eben vorkommen, dass sie die Dinge, also dass sie Fehler machen, das sowieso, aber dass sie die Dinge auch anders sehen. Denn diese Festlegung, das ist ja das Grundproblem. Wann ist eine Entscheidung wirklich so klar und so offensichtlich falsch, so unhaltbar, dass ein Videoassistent eingreifen muss? Und wann haben wir eine Entscheidung, wo wir sagen, also die bessere Entscheidung wäre jetzt schon eine andere, aber es gibt schon noch das ein oder andere Argument, das so zu machen, wie er das jetzt gerade gemacht hat. Und deswegen greifen wir da jetzt nicht ein. Dann hast du natürlich auch die Diskussion unter Fans, wo die einen sagen, das ist für mich ein klarer Fehler. Und die Gegenseite sagt, na, das ist schon in Ordnung, so wie er es geregelt hat. Und dieser Streit wird wahrscheinlich unauflösbar sein, weil er auch damit zu tun hat, dass das Fußballregelwerk sehr viele Ermessensspielräume dem Schiedsrichter gibt. Also auf dem Papier ist vieles klar, da steht dann Treten ist strafbar, Stoßen, Schlagen, Anspringen, Rempeln und so weiter. Aber dann in der Praxis, ja, wann ist denn den Körperkontakt noch legitim und auch regelkonform und wann sagen wir eben, nee, das ist jetzt aber ein Rempeln gewesen oder ein Stoßen gewesen. Da sind die Grenzen eben fließend. Das gilt halt auch für die Festlegung, wann ist etwas klar und offensichtlich falsch. Und das macht es eben so schwierig und das begründet einen großen Teil des Streits. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich viele sich dann eine etwas konsistentere Linie wünschen, die bei Spielräumen manchmal aber eben auch schwierig ist, insbesondere weil das manchmal auch damit zu tun hat, wie ist der Spielcharakter, wie ist die Linie des Schiedsrichters, solche Dinge und das verschiebt sich das immer so ein bisschen. Deswegen, ja, das macht's schwierig und natürlich auch für viele Fans gerade unbefriedigend, was ich auch vollkommen verstehen kann, neben den ganzen grundsätzlichen Einwänden wie wir können nur noch unter Vorbehalt jubeln nach einem Tor. Das ist ja alles vollkommen verständlich, dass da die Position auch von Fanseite oft ist, wir wollen das nicht.
Absolut.
Ja, was noch eine Sache, wenn ich mir was wünschen würde, also was mein Problem bei dem, mein Hauptproblem beim VAR ist, ist, wenn ich im Stadion bin, dann ist das Ganze so ein bisschen unübersichtlich. Oder man ist sich nicht so ganz klar, was wird jetzt überprüft oder sowas. Da würde ich mal wünschen, dass das für die Leute im Stadion ein bisschen transparenter wird. Das finde ich halt leider ein bisschen traurig, weil vor dem Fernsehen ist es klar, da sieht man nochmal die 5 Wiederholungen von 5 Seiten, aber im Stadion leider nicht.
Und das ist eine völlig berechtigte Kritik. Eine völlig berechtigte Kritik, die ich absolut nachvollziehen kann. Sagen wir es mal so, ich bin mir relativ sicher, dass wir in absehbarer Zeit, ohne dass ich das jetzt beziffern könnte, ob wir von 2 Jahren sprechen oder von 5 oder vielleicht von noch mehr, wir werden das irgendwann haben, dass die Szenen auf den Stadion Videowürfeln oder was auch immer, den Anzeigetafeln gezeigt werden. Wir werden vielleicht sogar irgendwann so weit kommen, dass es der Schiedsrichter selbst erklärt, vielleicht mit einer ähnlichen kurzen Syntax, wie das beim American Football der Fall ist, oder der vierte Offizielle erklärt's oder eine zusätzliche Person. Ich glaube, dass sich das irgendwann in diese Richtung ändern wird. Es ist aktuell so, dass in der sportlichen Leitung der Unparteiischen, der besagte Jochen Drees, Projektleiter der Videoassistenten, am Saisonauftakt sogar gesagt hat, von uns aus können die Bilder gerne gezeigt werden. Wir haben nichts mehr dagegen. Wir fürchten auch nicht, dass uns die Leute die Bude abreißen, dann zeigt die gerne. Sagt aber, dass der Spielball liegt jetzt sozusagen im Feld der zuständigen Clubs. Die müssen dann dafür sorgen, dass die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Und zu denen gehört eben auch, dass es eine vernünftige Absprache gibt, wann und wie die Szenen eingespielt werden. Dann immer gesagt, bei internationalen Turnieren wie einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft haben die jeweiligen Veranstalter, also UEFA bzw. FIFA, die Hoheit darüber, also die Hoheit sozusagen über die Videowürfel, das mal sozusagen, und die spielen die Szenen selbst ein. In der Bundesliga und in der zweiten Liga ist es anders. Da haben die Clubs diese entsprechende Hoheit. Da müsste man also ein Agreement finden, eine Lösung finden, dass das eingespielt werden könnte. Aber es gibt grundsätzlich von der Schiedsrichterseite aus, beziehungsweise deren Führung aus, gibt es die Bereitschaft, dass das gezeigt wird. Und ganz, ganz unbedingt ist Transparenz etwas, was sich verbessern muss. Ich glaube, das ist selbst in der sportlichen Leitung eigentlich unstrittig, zumindest was solche Dinge betrifft, die ihr jetzt angesprochen habt. Man kann Transparenz auch noch deutlich darüber hinaus verbessern. Das ist nochmal ein anderer Schnack, also dass man Entscheidungen im Nachhinein erklärt und vielleicht auch nochmal deutlicher macht, ja, vor welchem regeltechnischen Hintergrund die Entscheidungen getroffen worden sind oder dass man vielleicht auch Teile des Funkverkehrs nochmal veröffentlicht, um deutlich zu machen, wie wird da eigentlich kommuniziert. Aber da bin ich absolut bei euch, das ist verbesserungsbedürftig, überhaupt keine Frage.
Ja, ja, je mehr Transparenz, desto vielleicht auch mehr Verständnis und also seitens Fans gegenüber dem VAR. Gut, ich würde jetzt mal sagen, unser lieber Sebastian hat ein paar Clips rausgesucht. Wir springen jetzt zum 2.9.2018, 6. Spieltag der Saison. Der 1. FC Kaiserslautern gastierte beim FSV Zwickau. Entschuldigung. So, und Sebastian, was ist dir denn da ins Auge gefallen?
Genau, viele FCK-Fans werden sich natürlich noch daran erinnern, dass in lustige Interview mit Löwansrüben nach dem Spiel und der Cornflakes-Aktion danach. Ja, und zwar war die 90. Minute plus eins und es gab einen Foul an Dominik Schad von Frick. Also es gab keinen Foul, weil es gab keinen Elfmeter, aber viele FCK-Fans und ich haben da einen Foul gesehen und entsprechend haben sie den Elfmeterpfiff vermisst. Und jetzt geht natürlich die Frage an dich, war es ein Foul an Schad oder war es keins?
Ich nehme mal so viel vorweg. Ich glaube, man muss diese Szene ein bisschen zusammenziehen mit der, über die wir dann gleich sprechen werden, nämlich die Löhmanns-Rüben betrifft. Und das Interview habe ich damals auch gesehen und die entsprechenden Szenen auch. Man muss es ein bisschen zusammenziehen, weil es im einen Fall keinen Strafschuss gegeben hat und dann gibt es eben kurz darauf auf der anderen Seite ein und dann gehen die, kochen natürlich die Gemüter besonders hoch. Und ich fange aber einfach mal mit der Szene an. Auch aus der Schiedsrichterperspektive. Was macht Charter? Er kommt in Ballbesitz und läuft mit dem Ball aus dem Strafraum raus und nicht zum Tor hin. So, da ist bei jedem Schiedsrichter gehen da schon mal so ein bisschen die Alarmglocken an, denn gerade in so einer engen Strafraumsituation ist so dieses, läuft einer raus, der läuft vom Tor weg. Da ist die Neigung, eventuell Kontakte anzunehmen, dann schon so ein bisschen größer als zum Tor hin. Gerade weil man weiß, okay, der größere Vorteil könnte für uns jetzt der Strafstoß sein statt des Abschlusses. Ich habe mir das jetzt wirklich auch nochmal, ich habe es damals gesehen, jetzt auch nochmal wirklich ausgiebig angeschaut. Klar, Frick stellt sein Bein da hin. Das Bein steht da irgendwo auch im Weg, aber das steht da schon auch einen kleinen Moment, bis Schad dann rausläuft und an dem Bein, tja, ich würde ja eher sagen, hängen bleibt. Er fällt auch relativ dramatisch. Also für mich dramatisiert er den Sturz da schon. So, das ist jetzt wieder so die Frage der Regelauslegung. Ist das jetzt ein Beinstellen gewesen? Also, ist er da hängen geblieben, weil das Bein einfach im Weg steht? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, okay, der hat es halt einfach nur abgestellt am Boden und nicht so richtig in den direkten Laufweg gestellt, sodass der gar nicht anders konnte, als zu fallen? Also mich ist dieses ganze Fallmuster davon schad, so dass ich sagen würde, also das ist eine Situation, je nachdem, was du für eine Linie als Schiedsrichter gehabt hast im laufenden Spiel, das spielt schon auch eine Rolle dabei. Bist du kleinlich gewesen? Hast du solche Kontakte vielleicht auch an anderer Stelle des Spielfelds gepfiffen? Da muss man eigentlich sagen, also der Linie entspricht es dann, das da auch zu ahnden. Wenn du sagst, das ist für mich noch ein Kontakt, der erst eher gezogen, als dass es wirklich ein Beinstellen war, dann ist laufen lassen auch eine akzeptable Entscheidung. Wenn es bei dem Spiel einen Videoassistenten gegeben hätte, dann würde ich sagen, von dem, was ich an der Regelpraxis kenne, ganz sicher sein kann man sich natürlich nie. Das ist eine Situation, da bin ich ziemlich sicher. Wenn ein Schiedsrichter eine Wahrnehmung von der Situation hat und dem sagt, der stellt sein Bein nur ab, der andere versucht den Strafstoß zu ziehen, der läuft raus, der bleibt eher selber daran hängen, als dass es ein Beinstellen war. Wenn ein Schiedsrichter das so kommunizieren würde, dann würde ein Videoassistent da auch nicht reingehen. Also es ist schon eine Entscheidung, bisschen, wie gesagt, auch abhängig von der Linie. Die kann man durchaus so treffen. Für mich ist dieses Fallmuster, ist diese Art, wie er zu Boden geht, passt für mich nicht so richtig zu dem, was ich da so an Kontakt gesehen habe, ehrlich gesagt. Also das halte ich noch für vertretbar. In der nächsten Situation bin ich allerdings anderer Meinung als der Schiedsrichter.
Okay, schon mal sehr interessant. Ja, in der nächsten Situation gibt es einen Handelfmeter gegen Löbernsröben mit einer kuriosen Szene, weil er ja quasi vorher so ein bisschen den Ellenbogen ins Gesicht bekommt, beziehungsweise, genau, und der Ball geht an den Arm von Löbernsröben und gibt dann Elfmeter. Im direkten Gegenzug, beziehungsweise im direkten Konter danach.
Und das ist eine Situation, die wünschte wirklich keinem Unparteiischen, denn hast du auf der anderen Seite nicht gepfiffen und jetzt pfeifst du es da, dann weißt du ganz genau, was passiert. Also Klartext, du hast es schon gesagt, Löhmannsrüben wird vor dem Handspiel mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen und das ist ein Foulspiel. Danach kommt es erst zu dem Handspiel und wie man das bewertet, ob das jetzt als strafbar gewertet wird oder nicht, ist dann eigentlich schon nicht mehr relevant. Geahnden hätte man diesen Ellenbogentreffer müssen, ganz klar, das ist ein klares Foulspiel, da gibt es überhaupt keine Ausflüchte, was mich so ein bisschen, also was sicherlich kritisch zu sehen ist mit Blick auf die Schiedsrichterperspektive. Wenn man sich das anschaut, der Schiedsrichter ist eigentlich gut positioniert. So, das Handspiel, was ja auch gar nicht so einfach wahrzunehmen ist, also diesen Hand- oder Arm-Ballkontakt, das hat er wahrgenommen. Aber aus seiner Position den Kopftreffer oder den Ellenbogentreffer, besser gesagt, am Kopf, den hat er offensichtlich nicht wahrgenommen. Das ist natürlich nicht gut, denn die korrekte Entscheidung wäre hier natürlich gewesen, Freistoß für den 1. FC Kaiserslautern, kein Handelfmeter. Hätte es bei diesem Spiel einen Videoassistenten gegeben, und da bin ich dann wiederum sehr sicher, hätte er eingegriffen. Denn wenn der sich die Bilder anschaut, wir haben jetzt nicht 20 Kameraperspektiven, aber da genügen die wenigen, die wir haben. Da sieht man den Ellenbogentreffer klar. Das ist ein klares Foulspiel. Danach kommt es zum Handspiel. Nur deswegen wahrscheinlich spielt er den auch nur deswegen überhaupt mit dem Arm oder mit der Hand. Da muss ein Videoassistent reingehen und das muss er korrigieren. Diesen Strafstoß muss er, da muss er einen On-Field-Review empfehlen. Dann geht der Schiedsrichter raus und dann muss er zu dem Schluss kommen. Erst Foulspiel, dann Handspiel, deswegen Freistoß Kaiserslautern und kein Strafstoß. Das ist ein klarer Fehler gewesen, überhaupt keine Frage. Aber es gab ja keinen Videoassistenten.
Also Sebastian, irgendwie deine Reaktion lässt vermuten, du siehst das immer noch anders. Ja, da kann man wieder sehen. Also da sind wir wieder bei Transparenz und Akzeptanz. Ja.
Und wir wären um ein sehr, sehr schönes Interview geprellt worden. Das hätte es ja dann so gar nicht gegeben, ne?
Da hast du recht.
Das muss man auch sagen. Das gehört zur Fußballgeschichte auch dazu.
So, jetzt.
Nein, Spaß, ja, dass euch das ärgert, muss ich ganz klar sagen, kann ich vollkommen verstehen. Aus der Schiedsrichtersicht, auch das muss ich ganz kurz loswerden an der Stelle. Wenn du als Schiedsrichter, wie gesagt, ohne Videoassistent, wenn du sowas hinterher siehst, und das ist mir schon ganz wichtig, Schiedsrichter ärgern sich über ihre eigenen Fehler sehr. Ich kann das mit absoluter Gewissheit sagen, das gibt es nicht, dass man irgendwie, wenn man darauf gestoßen wird und vielleicht sogar der Beobachter das auch gesehen hat, das wird er ja in der Regel und bekommt dann auch entsprechend eine kritische Bewertung, das ärgert einen schwarz. So nüchtern die Schiedsrichter dann oft, wenn sie Interviews geben, am Mikro sind, so sehr kann ich wirklich sagen, das nagt an ihnen. Ich kenne das von mir selber auch und ich kenne es von vielen anderen. Man neigt zwar erstmal ein bisschen dazu, noch Gründe zu suchen, warum die Entscheidung vielleicht doch nicht falsch war, aber glaubt mir, ein Tag oder zwei später, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, man runtergekommen ist und das nochmal guckt und zu dem Ergebnis kommt, nee, es war einfach falsch, da gibt's nichts drüber rumzureden, das ärgert einen maßlos. Und das wird bei dem Kollegen hier auch der Fall gewesen sein. Aber dass es euch eben ärgert, vollkommen verständlich.
Ja, in meinem Podcast-Format Teufelsblausch sprach ich mit Urs Meier, aber auch mit Knut Kircher. Und beide haben Ähnliches gesagt. Also, da gab es dann auch die ein oder andere Situation, die sie sich denn gerne zurückgewünscht hätten. Dass sie das also vielleicht so ein bisschen anders gehandhabt hätten.
Klar.
Gut, also Sebastian, zu dem Spiel ist jetzt nichts mehr anzumerken. Deswegen würde ich sagen, springen wir in die nächste Partie. Wir befinden uns leider noch immer in der dritten Liga, 2021. Also Moment, Saison 21/22, 8. Spieltag. Kaiserslautern, ein Spiel, das noch sehr viele Fans sicherlich in Erinnerung haben, gegen den SV Waldhof Mannheim. Also Platz 15 gegen Platz 12. Ich glaube, in dem Spiel gab es 3 rote Karten. Also es gab auch einige gelbe, fällt mir gerade auf. Also war das nicht das Spiel der Spiele?
Das Spiel, ja.
Das dann den Umbruch sozusagen gebracht hat in Kaiserslautern.
Korrekt.
Das war schon
also im Endeffekt war es wahrscheinlich gut, dass das Spiel, wie es verlaufen ist, aber trotzdem in der 25. Minute bekommt fault Redondo seinen Gegenspieler Sagiri. Danach gibt es leicht Tumulte auf dem Platz, auch mit einer gelben Karte für einen Offiziellen vom SV Waldhof. Dann ist die Situation so ein bisschen unübersichtlich, weil viele Diskussionen auf dem Platz stattfinden und dann sieht Redondo auf einmal die rote Karte. Was, glaube ich, für jeden, der das oder die Szene gesehen hat, sehr überraschend war. Aber vielleicht kannst du da ja zu der Einordnung mehr dazu erzählen.
Also zunächst mal, ich glaube, es hat in dem Spiel 3 rote Karten gegeben gegen Kaiserslauterer Spieler, nicht wahr? Eine rote Karte gegen, ich sehe es jetzt
also
auch gerade gegen
gegen Florian Dick, aber da war ja kein Spieler.
Also es gab eine rote Karte gegen Kevin Prince Redondo, es gab eine gegen Sänger damals und es gab eine für Mannheim und zwar war das der Kienz. Stimmt.
Kienz, genau, und dann eben gegen Dick, also 2 gegen sogenannte Teamoffizielle, 2 gegen Spieler, richtig, und alle vor der Pause auch noch, also Das hat man auch hat man natürlich auch ganz selten. Ich habe das damals natürlich, weil das natürlich die Runde gemacht hat, erstens Kaiserslautern, Mannheim, dritte Liga, ist dann auch ein Spiel von sagen wir mal, überregionalem Interesse, habe ich natürlich auch mal hingeschaut. Und nach dem, was da passiert, habe ich gedacht, was war denn da los? Ich glaube sogar schon zur Pause, ich dachte, 4 Platzverweise in einer Halbzeit und das noch in der ersten. Also zu dieser roten Karte gegen Redondo, so ein bisschen Schwierigkeiten habe ich da durch die schlechten Kameraperspektiven, also dieses sogenannte Trefferbild, wie es in der Schiedsrichtersprache heißt, Trefferbild heißt, Das ist ein Begriff, der sollte umfassen, wie hat der Spieler getroffen, also mit der offenen Sohle, mit der Fußseite, wie auch immer. Wo hat er getroffen? Unterhalb des Knöchels, dann ist es eher gelb, oberhalb des Knöchels, dann ist es eher rot. Und auch mit welcher Intensität hat er getroffen? Dieses sogenannte Trefferbild ist tatsächlich schwer zu erkennen, weil ich gar nicht so genau sehen kann, wo hat er eigentlich seinen Gegenspieler überhaupt getroffen. Also der sackt da zu Boden, dann rastet die Mannheimer Bank total aus. Es könnte ein Tritt auf den Knöchel gewesen sein, es könnte auch unterhalb des Knöchels gewesen sein. Die Intensität schien mir in der Situation, von dem, was ich gesehen habe, ehrlich gesagt eher gering gewesen zu sein. Deswegen würde ich von der ganzen Situation sagen, kam mir rot überzogen vor, weil ich, so wie ich das von den Bildern sehe, aber ganz klar ist es mir nicht, nicht das Gefühl habe, dass er ihn wirklich gesundheitsgefährdend am Fuß erwischt hat. Es war, schien mir eher ein Stempeln zu sein, als irgendwie wirklich ein brutaler Treffer mit der offenen Sohle am Knöchel oder sogar darüber. Und auch so vom ganzen Tempo, der Dynamik in der Situation, der ist ja jetzt nicht angeflogen gekommen mit gestreckten Beinen, hatte ich den Eindruck so, ich glaube, dazu passt eher gelb. Und dann rastet die Mannheimer Bank aus, vor allen Dingen Kienz rastet komplett aus, bekommt dann auch rot, das ist natürlich, also bitte, das ist allemal unstrittig, dass er da natürlich von der Bank muss. Und er bekommt zuerst die rote Karte und nach ihm dann erst Redondo. Dass er ja auch keinen Videoassistenten gibt, bin mir da nicht so ganz sicher, inwieweit der Schiedsrichter in der Gesamtwürdigung der Umstände vielleicht auch so ein bisschen auch, davon ist man nie so völlig frei, sich ein bisschen davon beeinflussen lassen hat, dass von dieser überaus heftigen Reaktion, die es von Mannheimer Seite gab, muss dazu sagen, Foulspiele vor einer Bank sorgen natürlich immer für einen Überschuss an Emotionen. Warum? Weil die Bank nahe dran ist und kriegt das halt genau mit. Also wenn da irgendwo einer an der Seitenlinie rasiert wird, das sieht man immer schön, dann springt immer die gesamte Bank auf. Dann musst du als Schiedsrichter wirklich genau, gerade in solchen Situationen genau hinschauen, wie schwer war das Foul eigentlich? Haben die Grund auszurasten? Musst du wirklich rot geben? Oder ist es was, wo du sagst, nee, gelb tut schon irgendwie auch noch, aber erstmal sortierst du die da alle, dass die da nicht noch mehr Unheil irgendwie stiften? Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ohne dem Kollegen national treten zu wollen, dass er sich so ein bisschen beeinflussen lassen hat von der heftigen Reaktion der Mannheimer Bank. Also aus meiner Sicht für Kienz, da müssen wir gar nicht drüber reden, und für Redondo kommt mir rot überzogen vor. Ich habe das Gefühl, das Trefferbild und die Dynamik und die Intensität in der Situation sind so, dass man sagt, eine Verwarnung allemal, rücksichtslos ja, das ist das Kriterium für gelb, brutal nein. Ich glaube, dass die rote Karte an der Stelle tatsächlich drüber war. Aber auch hier wieder die Frage, um es noch zu ergänzen, hätte es einen Videoassistenten gegeben, mit den Bildern reinzugehen und zu sagen, also die Zeitlupen, die ich da gesehen habe, weiß nicht, ob es noch mehr gab, aber wenn du das dem Schiedsrichter vorlegst und sagst so, dann sagt er, also ich habe jetzt meine Feldwahrnehmung, ich kann ja gar nicht so genau sehen, wie der den trifft. Also ist dann auch, das ist auch klar und offensichtlich, tue ich mich auch schwer damit. Also ich zähle da eher so ein bisschen von der Gesamtwürdigung der Umstände 1-1 zusammen. Bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich einen Eingriff gegeben hätte. Aber lass mal das mal außen vor, dann bin ich dabei gelb und nicht bei rot.
Ist aber natürlich auch kein einfaches Spiel für so einen Schiedsrichter, ne? Das heißt, wenn irgendwo Derby angesagt ist, dann ist nicht nur Stimmung auf den Rängen, sondern auch auf dem Platz. Und ich glaube, da muss man sich dann, das klingt jetzt irgendwie blöd, was ich sagen wollte, ne? Also ich habe jetzt leider auch meinen Faden beim Sprechen verloren, gelingt mir auch immer öfter, merke ich. So dieses, du musst dich mehr anstrengen, klingt aber falsch, das klingt belehrend, so ist es nicht gemeint, aber du musst genau hinsehen, du musst das nötige Feingefühl haben, und vor allen Dingen muss man bei Derbys, egal wer gegen wen, bei allen Derbys musst du einen kühlen Kopf bewahren. Du darfst dich, wenn es geht, nicht irgendwie noch aufputschen lassen. Und ich glaube, das ist in dem Spiel extrem schwierig gewesen für den Moment. Florian Heft war das. Genau. Aber ich kann es mir nach wie vor nicht erklären, weshalb Kevin Prinz Redondo damals Kenny Prinz, habe ich Kevin gesagt? Oh Gott,
ist ja, das spät. Ja, vorhin auch schon mal, ich habe mich schon gewundert.
Ja, der Kevin.
Dachte, heißt so noch einer Kevin Prinz? Genau. Ja, nee,
Kenny Redondo. Nein,
natürlich. Ihr habt natürlich vollkommen recht, also Florian Heft ist, das sieht man schon auch eigentlich in den Bildern, ist eigentlich schon ein ruhiger Typ, aber nicht unbedingt der Durchgreifer, ne? Wisst ihr noch, wer das Rückspiel gepfiffen hat? Könnt ihr euch noch erinnern?
Oh, übel, nee.
Dennis Aitekin.
Genau,
Dennis Aitekin. Natürlich, da habe ich ja die
These
aufgestellt.
Das war damals ein großes Thema, dass dann ein erfahrener Schiedsrichter das Spiel gepfiffen hat.
Natürlich, das ist ja, also bitte, das mega souverän. Mega souverän. Ich glaube, das einzige Problem, ein paar haben richtig sparsam geguckt, weil er, glaube ich, relativ früh abgepfiffen hat. Und glaube ich, haben mir noch mit viel mehr Nachspielzeit gerechnet. Und ich glaube, er hat nach einer Minute dann Schluss gemacht und haben gedacht, Alter, wir haben ja mindestens noch 3 zu spielen. Du kannst jetzt nicht schon das Spiel abpfeifen. Aber an ihn geht halt auch keiner ran. Das ist natürlich kein Zufall gewesen. Denn nach dem Hinspiel, wo so die Fetzen geflogen sind, da schickst du natürlich dann einen deiner Besten überhaupt, damit es da ruhig bleibt. Also haben sie Dennis Aitekin geschickt. Was Florian Heft motiviert hat, Redondo rot zu zeigen, wie gesagt, nochmal, er wird auf dem Platz wahrscheinlich wirklich ein heftiges Foul wahrgenommen haben und dann eben in Kombination, der bleibt da auch noch liegen, die Mannheimer Bank rastet aus, wird für ihn dann irgendwie, das mag für ihn dann auch nochmal die Wahrnehmung der Umstände beeinflusst haben, deswegen möglicherweise rot, aber nochmal, das war gelb an der Situation.
Ich glaube, das Hauptproblem damals wie heute, wenn man sich das anguckt, ist halt einfach, wie lange das dauert, weil es sind ja die ganzen Tumulte, dann gibt er erstmal noch dem Mannheimer auf der Bank da die rote Karte und dann gibt er erst Redondo, wenn er jetzt hingegangen wäre, hätte ihm direkt rot gegeben, dann hätte das, glaube ich, auch nochmal anders da gewirkt, wie so nach den ganzen Umständen gefühlt 5 Minuten.
Aber dann die erst Szene die rote Karte. Die Szene war so krass. Kienz bekommt rot gezeigt, der Schiedsrichter bleibt aber relativ mit strengem Blick und ganz cool stehen.
Ja.
Und Kienz fasst ihm noch an den Arm.
Ja, weißt du, und das ist jetzt aber.
Wie lange willst du gesperrt werden, Kienz? Ja.
Ja. Aber da muss man jetzt auch mal, also da bringe ich jetzt mal die Schiedsrichterperspektive ein. Also klar, empört mich auch auf der einen Seite, aber das ist so eine klassische, das ist so eine Szene, die zeigt man auf Lehrabenden auch und bei Schiedsrichtern oder vor Schiedsrichtern auch unter dem Aspekt, was hat der Schiedsrichter in der Situation falsch gemacht? Das darf gar nicht zum Anfassen kommen. Was der Schiedsrichter falsch gemacht hat, das ist jetzt nicht so maßgeblich für euch vielleicht, aber für uns letzten Endes schon. Es gilt der Grundsatz, never leave your office. Verlass nie dein Büro. Büro heißt, du betrittst nicht den Hoheitsbereich einer Mannschaft, in dem Fall die Coachingzone. Du bleibst auf dem Spielfeld, du gehst maximal bis an die Grenze zur Coachingzone und machst das von da. Du hältst den Sicherheitsabstand, damit genau das nicht passiert. Der hat den nicht gehauen, der hat den nur angefasst. Florian Heft hat dann auch angezeigt, du fasst mich nicht an. Ist ruhig geblieben in der Situation, aber das ist vermeidbar gewesen. Wir hatten die Leerszene mal an einem anderen Beispiel dann bei der DFB-Beobachtertagung. Da ist ein aus einem Europapokalspiel gezeigt worden, Champions-League-Spiel. Da ging es um eine rassistische Äußerung. Da ist der Schiedsrichter auch reinspaziert in die Coachingzone der betreffenden Mannschaft und war auch plötzlich umringt von lauter Leuten, die völlig feindselig waren. Das darf man nicht machen. Bis zum Spielfeldrand gehen, maximal bis zur Grenze der Coachingzone und von da aus den Platzverweis aussprechen, damit man gar nicht angefasst werden kann. Gut, wenn der dann aufs Feld läuft, der Teamoffizielle, ist was anderes. Dann hat aber der sein Office verlassen. Ne? Aber wir selber betreten nicht den Hoheitsbereich der Mannschaften. Na, das ist nicht gut gelaufen in der Situation. Mhm. Das kam noch dazu.
So viel zum Derby, glaube ich, oder?
Genau. Ja, also dann noch in der 41. Minute die rote Karte für Sänger, aber ich glaube, das ist so, unstrittig. Also gab ein hoher
Mann.
Ball.
Also
genau, letzter Mann. Grätsche, rot, vollkommen korrekt. Für uns halt blöd, aber von der Entscheidung selbst war natürlich klar rot.
Das ist klar rot, da muss man nicht drüber reden. Aber eine Anmerkung noch, weil es regeltechnisch vielleicht ganz interessant ist. Also erst wird der Gegner getroffen, dann vielleicht minimal der Ball, klares Foulspiel, klare Pfändung einer offensichtlichen Torchance. Der versucht aber, Sänger versucht, den Ball zu spielen. Wenn das innerhalb des Strafraums passiert wäre, hätte es nur gelb gegeben. Strafstoß und gelb, weil dann argumentiert worden wäre, er versucht, den Ball zu spielen. Das Foulspiel, die Notbremse passiert im Kampf um den Ball. Passiert sowas im Strafraum, gibt's nur gelb. Passiert es außerhalb des Strafraums, spielt die Ballorientierung keine Rolle, dann gibt's immer rot. Das ganze Ding im Strafraum, wie gesagt, Elfmeter und Verwarnung.
Okay.
Dann müssen wir jetzt gar nicht so weit zurückspringen, Sebastian. Ne? Jetzt müsste eigentlich eine Partie aus der aktuellen Saison anstehen. Und zwar war der SC Paderborn zu Gast in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Das war am 4. Spieltag, das ist korrekt. Und da hast du ordentlich viel aufgeschrieben.
Ja, und zwar in der 50. Minute schon. Hendrik Zuck sieht nach einem Foul an Conte gelb und es gibt Elfmeter. Danach gibt es einen VAR. Jillenbeck, der beim FCK sehr beliebt ist, muss man sagen, nach so mehreren Heimspielen, die er mehr oder weniger auffällig gepfiffen hat.
Habe ich da gerade Anführungszeichen gehört?
Ja, okay. Vielleicht, eventuell. Auf jeden Fall, ich mischt sich dann der VAR ein. Jürgen Becke geht an die Linie, schaut sich das auf dem Monitor an, kehrt zurück, nimmt den Elfmeter zurück und gibt Zug die rote Karte. Angeblich, oder was heißt angeblich? Zug, was heißt angeblich? Also man sieht ja, dass Zug auch Conte hält. Frage ist jetzt, wurde Zug zuerst gehalten? Angeblich, so wurde es danach von manchen Spielern kommuniziert, hat Conte zum Schiedsrichter noch gesagt, dass er zuerst gehalten hätte. Was aber offensichtlich keinen Einfluss auf die Entscheidung hatte.
Jetzt muss ich mir dieses, jetzt muss ich mir dieses, ich habe es mir nämlich ehrlich gesagt nur unter dem Aspekt angeschaut im Video, das können wir aber einfach mal kurz live regeln, wie das mit dem Halten vorher war. Das ist mir nämlich nur die Szene angeschaut, das Halten selbst, dass das zum Freistoß geführt hat. Jetzt schaue ich mal gerade, ob ich das, sind wir dann wirklich im Live-Betrieb, könnte auch gerne drin, das muss nicht rausgeschnitten werden, ob der vorher seinerseits hält.
Ich habe mal zur aller Vorsicht nach eine Edit-Mark gesetzt, ja.
Ja.
Aber sprich ruhig, also das ist ganz interessant.
4 Minuten 13 ist es.
Fängt's ungefähr an. Ich habe es schon gefunden. Das Problem ist ja, glaube ich, ein bisschen bei den Bildern. Ich gucke, ob es nochmal aus einer. Da ist es vielleicht besser. Ja, ist in der Tat eine schwierige Entscheidung, denn der zuerst mit dem Arm arbeitet, ist tatsächlich der Angreifer natürlich, der an den Arm greift, sodass das, es ist natürlich eine Form von Armeinsatz, die man in Zweikämpfen relativ häufig hat, ohne dass es geahndet würde. Aber man sieht schon so ein bisschen, wie der Kaiserslauterer Spieler wie Zuck, scheint ihn schon so ein bisschen zu beeinträchtigen, habe ich so das Gefühl. Das sieht man am besten, glaube ich, aus der Hintertorperspektive, denn aus allen anderen ist es eher so die ballferne Seite. Er legt schon seinen Arm so davor. Klar, das deutlichere Ziehen, das dann kommt, kommt natürlich dann von Zuck, aber ist eine Situation, wo man schon drüber reden muss, ob das nicht, also sicher ein bisschen auch die Frage der Schiedsrichterperspektive, wie hat er es wahrgenommen? Es ist jetzt nicht so der massive Armeinsatz, des Paderborners, mit dem man das unbedingt pfeifen muss. Andererseits verschafft er sich damit natürlich auch den Vorsprung. Also das ist schon tricky, was dann danach kommt. Ist das deutlich klarere Halten? Also ist dann auch der sehr offensichtliche Griff ans Trikot. Er lässt rechtzeitig sozusagen vom Strafraum wieder los, sodass das Foulspiel dann außerhalb war. Das war ja dann auch der Grund, warum der Strafstoß zurückgenommen worden ist, weil sich eben mit den Bildern von der 16er-Kamera aus schon nachweisen lässt, dieses Foulspiel hat vor dem Strafraum stattgefunden und was dann natürlich auch kommen muss, weil es wenn man das erste Halten nicht ahne, dann ist das zweite nicht nur ein Foulspiel, sondern dann ist es tatsächlich auch die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance und damit natürlich eine rote Karte, die es dann auch sozusagen in dem Fall, wie gesagt, wenn das erste Halten nicht geahndet wird, situativ auch korrekterweise gegeben hat. Ist bei Haltevergehen oder bei wenn so ein bisschen mit den Armen gearbeitet wird, ist es tatsächlich oft nicht einfach, weil man immer so beurteilen muss, okay, was ist dem vorausgegangen? Ist das ein Armeinsatz, von dem man sagt, der bringt den Gegenspieler entscheidend sozusagen in die schlechtere Situation? Oder sagt man, der setzt seinen Arm schon ein bisschen ein, der ist aber einfach auch schneller in der Situation und verschafft sich den Vorsprung durch seine Geschwindigkeit und nicht so sehr dadurch, dass er seinem Gegenspieler so leicht an den Arm greift. Das ist hier, finde ich, schwierig zu beurteilen, hat aber offensichtlich in der Entscheidungsfindung keine Rolle gespielt, kann aber zumindest nachvollziehen, wenn man argumentiert, also sorry, da ist doch vorher auch ein Halten gewesen, wenn ich euch richtig verstanden habe, hat Zuck eben auch so argumentiert, ich werde vorher selbst so gehalten und wenn man die Entscheidung trifft und sagt, der hat damit angefangen, dann ist das zumindest auch eine Entscheidung, die man treffen kann, wobei, wie gesagt, das andere Halten ist halt einfach deutlich offensichtlicher und deutlich intensiver und das mag auch hier den Ausschlag gegeben haben für die Entscheidung.
Wobei ich habe mir jetzt die Szene auch angeschaut, nochmal mit dieser Hintertorperspektive und da kannst du ja bei YouTube ist ja unten dieses Zahnrädchen im Player, ne? Da kannst du draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeiten, ich habe es jetzt mit 0,5, kann man auch 0,25-facher Geschwindigkeit angucken, du siehst aber, dass Henrik Zuck eingehakt wird.
So. Ja.
Und also wenn die Nummer 11 von Paderborn ihn dann halt zieht, da ist er für mich ein Faulanzug. Da ist er für mich ein Faulanzug. Und Zuck im Fallen, ja, zieht natürlich am Trikot des Paderborner Spielers. Für mich findet da eher das Foul vorher statt.
Also dieses Einhaken, ich sehe es jetzt auch nochmal deutlicher, siehst du, also ich habe nicht nur den Fehler gemacht, die Szene zu spät starten zu lassen in der Vorbereitung, gesagt, der hält den vorher, habe ich gar nicht wahrgenommen. Nur einer der Gründe, warum ich besser nicht Videoassistent werde, so als auch jetzt in der, lass mal es ruhig so live, so ist das einfach und dann siehst du eben auch mal daran, wie die Fehler passieren können und ich bin jetzt kein geschulter Videoassistent, gerade wenn man jetzt hier nochmal so das Bild auch anhält, er ist derjenige, der seinen Arm dann über den Unterarm von Zuck legt. Naja, gut, das dürfte ihn schon beeinflusst haben und insofern kann ich die Argumente dazu sagen, der hält zuerst, bevor man da auf einen Feldverweis für den Verteidiger geht, auch wenn es offensichtlicher ist, gibt schon gute Argumente zu sagen, der Stürmer ist eigentlich derjenige, der zuerst fault. Ja.
Genau, aber das Ganze live zu entscheiden auf dem Spielfeld ist das Ganze ja nochmal etwas schwieriger und meine Güte, selbst mit VAR-Bilder am Spielfeldrand ist es halt auch nicht leicht.
Ja, wir haben jetzt zu dritt geguckt.
Ja, wir haben zu dritt geguckt. Das seht ihr mal.
Ja, mehr Leute schaffen auch immer noch mehr Verwirrung. Möglichkeiten. Also, ja, das kann sein, natürlich, das mit den vielen Köchen, die den Brei verderben. Klar, auf der anderen Seite ist es schon auch auffällig bei den internationalen Turnieren, wenn du, da ist ja eine größere Besetzung. Also in der Bundesliga haben wir, in der zweiten Liga auch, gibt's einen Videoassistenten und noch einen Assistenten des VAR, also den Assistant Video Assistant Referee. Die sind also zu zweit. Bei internationalen Turnieren sitzt da das Doppelte. Da hast du drei Assistenten als Videoassistent. Der eine ist dann fürs Programmbild zuständig, der nächste ist dafür zuständig, nur auf Abseits zu gucken. Es ist in der Regel auch ein Assistent, ein Schiedsrichterassistent, ein Spezialisierter, der darauf achtet. Der dritte ist für die Koordination zuständig. Bist also da zu viert und hast noch zwei Operatoren von dem Technikanbieter. Also da ist schon eine Menge. Und dann hast du noch einen Supervisor, der vielleicht hinter dir steht. Also da ist schon viel Man- oder Womanpower am Start. Und es hat sich in der jüngeren Vergangenheit, klar, älter kann sie eh nicht sein, so lange gibt es den VAR ja noch nicht, tatsächlich bewährt, diese Spezialisierung. Entscheidungen werden schneller getroffen. Und die Entscheidungsqualität auch bei Videoassistenten ist oft besser, weil natürlich auch die Besten da am Start sind. Das international, auch das gehört natürlich so weit dazu. Und weil wir natürlich, Bestandteil der Geschichte sozusagen, wir nehmen natürlich die meisten Spiele nicht oder wir gehen sie nicht mit so einer Emotionalität an, wie Spiele der eigenen Lieblingsmannschaft. Insofern, wenn wir da jetzt irgendwie Ecuador gegen Kamerun gucken, dann haben wir vielleicht auch einen Favoriten, aber grundsätzlich ist es so, mal sagen, na ja, kann man schon so machen. Wenn wir jetzt Anhänger eines der beiden Teams wären, dann würden wir vielleicht sagen, oh, es geht überhaupt nicht, spielt auch eine Rolle, aber in dem Fall verderben viele Köche mal nicht den Brei, sondern die Spezialisierung ist schon gut und jetzt haben wir es zu dritt sozusagen analysiert, dann eben auch live, weil ich nicht in der Lage war, das vernünftig mir vorher anzugucken in diesem einen Fall. Ich sag, oh, da ist ein Halten. So, und dann ist das eben so ein Prozess, der muss dann eben auch entstehen unter Zeitdruck. Dann in Video Assistant, dass einer sagt, guck mal, der hat den vorher gehalten. Guck mal hier, guck dir mal die. Und das ist dann eben auch so, und das ist ja so ein Ding, das auch bei Kaiserslautern bei Frankfurt gegen Dortmund falsch gelaufen ist. Der sagt, er hat vier Einstellungen und kann das Stoßen da nicht erkennen. Gut, lass mal dahingestellt sein, welche vier Einstellungen das gewesen sein sollen, aber jetzt hier sagt dann vielleicht einer, guck mal hier, die Hintertorkamera. Da siehst du, wie der Erste ist, der den einhakt. Das siehst du in den anderen beiden Einstellungen gar nicht. Und zack, musst du vielleicht sagen, jo, jetzt wo ich das sehe, die Perspektive ändert mein Urteil. Und das ist manchmal unter Zeitdruck dann vielleicht auch die Situation, dass der nicht sagt, haben wir noch eine andere Kameraeinstellung, die uns das zeigt. Das kann schon mal passieren. Oder dass der Operator nicht die günstigsten Positionen ausgewählt hat. Ist ja erstmal seine Aufgabe und der Videoassistent nicht reagiert und sagt, haben wir nicht noch andere? Sondern vielleicht nach zwei, drei Einstellungen sagt, nö, was ich hier sehe, ist, der hält den ganz klar außerhalb fest und kommt gar nicht auf die Idee, dass es vorher ein Halten gegeben haben könnte. Ne? Und zack, kommt eine Entscheidung raus, wo du sagst, ja so, jetzt, wo wir die andere Perspektive sehen, ist es was anderes. So ging es mir im Prinzip gerade. Ne? Beschreibt manchmal auch ganz schön den Prozess, der eben auch passieren kann, nur dass ich jetzt hier zum Glück keine Entscheidungsverantwortung habe.
Das ist korrekt. Gut, aber wir haben die. Aber wir haben die. Mit dem SC Paderborn-Spiel sind wir durch, glaube ich. Da war nichts Strittiges mehr dabei. Aber Sebastian hat uns noch ein Schnipsel rausgesucht und zwar vom sechsten Spieltag. Ich dachte eben, ich wäre im Tab verrutscht. Genau. Sechster Spieltag diese Saison. FC Kaiserslautern gegen den FC Magdeburg, das Aufsteigerduell. Ich erinnere mich an 8 Tore. Also ich weiß, dass wir 4-4 erringen konnten. Oh Gott, Satzbauprobleme bei Marc. Er wankt und fällt. Und Sebastian, was ist dir da ins Auge gestochen?
Genau, in der 79. Minute gab es ein Eigentor von Boris Tomiak. Das Besondere ist, dass Tomiak das Eigentor mit dem Rücken gemacht hat. Vermeintlich war aber im Voraus ein Foul von Krepicki, in dem er Tomiak gestupst hat oder einen Schubs beigebracht hat. Auf den Bildern ist schon ein Schubser zu sehen aus meiner Sicht. Die Frage ist nur, ist es auch ein Foul oder war es aus der Bewegung raus?
Genau das ist die Frage. Manchmal kann es helfen, wir reden hier nicht von einem Beweis, sondern nur von einem Indiz. Manchmal kann es tatsächlich helfen, so ein bisschen zu gucken, wie so die Spielerreaktionen sind. Wie gesagt, nochmal ganz klar, damit hier kein falsches Bild entsteht. Proteste sind, wenn überhaupt, ich habe vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, allenfalls ein Indiz und kein Beweis. Und selbst wenn niemand protestiert, muss das eben nicht heißen, dass es kein Vergehen gegeben hat. Auch das muss man klar sagen. Trotzdem ist natürlich in so einer entscheidenden Situation, gerade 79. Minute, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass dann auch mal so ein bisschen was kommt, man vielleicht auch einfach versucht, wenn es nur irgendwie ist, guck doch nochmal nach. Eigentlich reagiert keiner. Tomiak sitzt am Boden, hebt, glaube ich, die Arme auch, aber ich mag sein, dass das vielleicht doch Richtung Schiedsrichter gedacht war, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber ich glaube, selbst auf Kaiserslauterer Seite war jetzt irgendwie so die Neigung, das als Foulspiel anzusehen in der Situation, nicht besonders groß, sondern eher zu sagen, jo, das ist ein Armansatz gewesen, wenn man hinschaut. Da habe ich dann ein bisschen früher auch angefangen mit der Szene. Also man sieht, dass er vorher, aber da würde ich dann wirklich davon sprechen, dass das handelsüblich ist, er versucht vorher selbst Krempicki mit dem Arm so ein bisschen auf Distanz zu halten. Ganz sachte, ganz moderat. Er breitet so ein bisschen den Arm aus. Geht so ein bisschen auf Tuchfühlung, könnte man vielleicht sagen. Das ist von wesentlich geringerem Impuls natürlich, nicht falsch verstehen, als das, was dann Krempicki macht. Was der aber macht, und da würde ich dann nicht dann doch eher bei, ja, dabei zu sagen, das ist dann doch so ein Verhalten, das aus der Bewegung resultiert. Also, als es da zu dem, du hast das Schubser genannt, kommt, ist der Arm, also ich sehe da jetzt keine Stoßbewegung des Arms, sondern der hat den eigentlich, der geht schon mit dem Arm in den Gegenspieler, in Tomiak dann rein und drückt ihn da sicherlich auch ein bisschen weg, und in der Bewegung fällt er natürlich auch um, aber streckt jetzt nicht so seinen Arm aus, um ihn irgendwie wegzustoßen oder wegzuschubsen. Also den Impuls, den finde ich doch, sagen wir mal, zu gering, um zu sagen, das ist ein Foulspiel. Auch da wieder bisschen die Maßgabe, wenn ein Schiedsrichter das Spiel sehr kleinlich geleitet hat, wenn es jetzt vielleicht vergleichbare Fälle gab, wo er gesagt hat, ja, gerade im Bereich Oberkörper Einsätze war er relativ kleinlich, hat vielleicht häufiger mal Körperkontakt abgepfiffen als Rempeln oder sogar als Stoßen, wo andere gesagt hätten, nee, ist noch normaler Körpereinsatz, legitimer Körpereinsatz im Kampf um den Ball. Wenn er das aber kleinlich ausgelegt hat, dann müsste er das da auch tun. Hat er eher die lange Leine gehabt und hat gesagt, ich lasse da relativ viel zu, solange es irgendwie um den Ball geht oder so, dann kann man das entsprechend auch laufen lassen. Insgesamt als Einzelszene bin ich eigentlich geneigt, an der Stelle zu sagen, das ist kein Foulspiel und fällt in der Bewegung dann halt um, verliert einfach den Zweikampf an der Stelle, und der Einsatz von Krempicki ist nicht so gestaltet, dass ich da geneigt bin, für ein Foulspiel zu sprechen.
Ja, gerade noch ein kleiner Nachtrag. Also mir ist auch im Stadion nichts aufgefallen, beziehungsweise mir ist jetzt nicht in Erinnerung, dass da die FCK-Spieler irgendwie groß Protest eingelegt hätten. Nochmal, wenn du das hier eben angesprochen hast.
Genau, da ist nichts gekommen, und ich glaube, also genau. Sagen wir mal so, wenn da, also für einen Foul musste da schon auch nochmal so eine Impuls haben, wo dann auch klarer ist, der fällt jetzt um, weil der einfach gestoßen worden ist oder weil der klar gerempelt worden ist, dann hast du was wirklich so eine Stoßwirkung, wie so ein Rückstoß dann eben auch nach hinten, dass er dadurch fällt, und das hier sieht man eher so aus, der ist halt schon mit dem Rücken zum Tor, wird so ein bisschen gedrückt und fällt halt deswegen um. Aus der Bewegung kann das Gleichgewicht nicht halten. Also das hat dann schon, in der Stelle gehe ich auch mit, dass ein Videoassistent da nicht reingeht und einfach sagt, so, das ist für mich ein Zweikampfverhalten, das ist noch in Ordnung, vielleicht auch mit Blick darauf, wie der Schiedsrichter sonst gepfiffen hat, dass es da kein VAR-Eingriff gegeben hat, das finde ich vollkommen in Ordnung. Also das ist für mich, das Tor zu geben und da nicht auf Foulspiel zu entscheiden, ist, sagen wir es mal so rum, ist für mich zumindest kein klarer und offensichtlicher Fehler.
So, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Analyse. ein Analysen eigentlich, ne? Das waren ja jetzt schon ein paar Spiele.
Ja, genau.
Unfassbar Spaß gemacht. Meine Güte, ich hätte jetzt können noch irgendwie noch 30 dieser Situation mir anhören, aber das kann man ja.
Beim FCK gibt es da jede Menge.
Ja, gerade aus der Drittligasaison, ja, auf jeden Fall.
Genau,
meine Güte,
Benachteiligungstabelle,
wo waren wir? Platz 1?
Auf Platz 1 mit weitem Abstand.
Spitzenreiter,
also so ein kleines Fazit von mir jedenfalls, so ein persönliches Fazit nach dem halben Jahr VAR, die wir da erlebt haben, kann ich schon sagen, ist ganz gut, weil das, was wir da vor allen Dingen in den letzten Jahren in der dritten Liga erlebt haben, war schon unschön.
Wenn ich mir so während eines Spiels unseren iMessage-Kontakt so angucke.
Ach, psch. Erzähl doch sowas, ne?
Nee, das verraten wir an der Stelle nicht. Hast du recht.
Nee, niemals.
Genau. Also, sowas besprecht ihr auch bei Colinas Erben, richtig?
Klar, sowas besprechen wir auch bei Colinas Erben. Wir sind zwar sehr konzentriert auf die Bundesliga, aber die zweite Liga ist schon auch mal dabei. Da geht es dann eher um etwas auffälligere Szenen oder wenn wir besonders viele Anfragen zu einer Szene bekommen, dann nehmen wir das schon auch mal mit rein. Aber das ist, also muss auch sagen, auch da aus der Schiedsrichtersicht, weil ich ja auch vorhin erzählt habe, dass ich recht regelmäßig da die Kolumnen schreibe für NTV, oder die Einsätze bei Sky Hub, es hat sich tatsächlich in der Bewertung auch für mich durch die Einführung des Videoassistenten alles komplett verschoben. Wirklich fast alle Szenen, über die ich schreibe, über die wir im Podcast sprechen, über die ich zu Sky irgendwie dann bei Sky was sagen darf. Also ein ganz, ganz großer Teil, wie gesagt, fast alle haben irgendwas mit dem Thema Videoassistent zu tun. Das ist einerseits natürlich einfach der Tatsache geschuldet, dass der Videoassistent dann eingreifen soll, wenn es eben um den klaren und offensichtlichen Fehler geht, in den Bereich, in spielentscheidenden Situationen, Tore, rote Karten, Strafstöße insbesondere. Das heißt, das sind natürlich Situationen, über die wird ohnehin schon am meisten gesprochen. Insofern ist es auch naheliegend, dass das ansonsten eine Rolle spielt. Das wäre auch vorher schon gefragt worden, war die rote Karte berechtigt, der Strafstoß berechtigt, durfte das Tor überhaupt zählen? Auch ohne Videoassistent spricht man über solche Situationen natürlich am häufigsten. So, aber jetzt haben wir noch eine Ebene dazu bekommen, weil das natürlich dann die Fälle sind, in denen er eingreifen müsste, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Und das bedeutet aber, dass da ist eine Ebene eingezogen worden, über die jetzt eben sehr oft gesprochen wird. Und das muss man schon auch deutlich sagen, dafür, dass das eigentlich nur ein Airbag sein soll, eigentlich nur eine Absicherungsinstanz, wird eigentlich zu oft über oder zu viel über ihn gesprochen, steht er zu sehr im Mittelpunkt. Nochmal ganz am Anfang gesagt, wir haben eigentlich erstmal gedacht, bei Colinas Erben, ja, haben wir ja gar nichts mehr zu diskutieren. So, und da lache ich heute natürlich auch drüber. Ich denke, ja, genau, das Gegenteil ist passiert. Auf vielen Ebenen, auch auf der Ebene der Fanperspektive mit wir mögen ihn nicht, weil er unter anderem, weil es uns das Spiel zu oft unterbrochen ist, zu lange. Wir kriegen nicht mit, was da überhaupt geprüft wird. Wir können den Torjubel nur noch unter Vorbehalt stellen. Kann ich übrigens vollkommen nachvollziehen. Das geht mir als Fan im Stadion selber so. Ich denke so, boah, und jetzt kann ich nur hoffen, dass er nicht noch irgendwas gefunden hat. Und dann findet er nichts und dann kommt nochmal die Erleichterung, aber es ist schon tatsächlich schwierig. Aber das hat eben, wie gesagt, vom Schwerpunkt verschoben. Wir reden und schreiben inzwischen, was das Thema Schiedsrichter betrifft, so viel und so überwiegend über das Thema Videoassistenten. Das ist vorher schon echt anders gewesen. Da ging es dann, da hätten wir auch über diese Szene, hätte ich noch viel mehr drüber erzählt. Wie ist er denn positioniert gewesen? Stand er vielleicht ungünstig? War sein Blickwinkel? Wie war seine Linie im Spiel? Und jetzt bewerten wir es im Prinzip halt einzeln nach dem Aspekt, greift ein Videoassistent ein oder nicht. Das, da merkt man schon, wie sich die Prioritäten da auch verschoben haben einfach.
Also, wenn ihr mehr von Colinas Erben hören wollt, könnt ihr das gerne tun. Podcast ist, denke ich, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, irgendwie vertreten, gelistet. Gibt sicherlich auch eine Internetseite.
Genau, verlinken wir alles in den Shownotes auf jeden Fall.
Genau, und, wir haben so das Ritual, lieber Alex, am Ende einer Sendung machen wir immer drauf aufmerksam, Social Medias. Jetzt ist das aber bei euch irgendwie so ein Special-Fall, denn ihr habt euch von Twitter zurückgezogen. Wir haben das ja im Vorgespräch mal kurz angesprochen, von daher spreche ich das jetzt auch in der Sendung an. Was hat euch denn dazu bewogen?
Also, ohne das jetzt zu lange ausführen zu wollen, ich habe eh schon viel zu viel geredet, auf Twitter fühlte sich das manchmal an, ich spreche mal von mir jetzt in dem Fall, wie früher auf dem Feld. So, man muss sich auf Twitter natürlich keine Entscheidungen treffen, aber man erklärt vielleicht irgendwas. Und dann kommen die Reaktionen wie von der Spielerseite, die eben, gerade wenn es im Spiel ist, oft emotional sind. Kein Problem. Soweit, also unser Ziel ist es ja auch bei Twitter immer gewesen, sich sachlich mit Entscheidungen auseinanderzusetzen, die Beweggrundlagen darzulegen, die regeltechnischen Grundlagen aufzuzeigen. Und ich verstehe auch völlig, da wir ja auch die Schiedsrichterperspektive eben einnehmen, verstehe auch völlig, wenn Leute sagen, also ihr seid ja gar keine, ihr steht ja sozusagen nicht über den Dingen. Nee, das stimmt. Wir versuchen es ja aus der Schiedsrichterperspektive zu erklären. Kommen dann oft die Vorwürfe, ihr verteidigt das zu häufig, da würde ich dann immer einwenden. So ist es nicht. Wenn ein Fehler passiert, dann nennen wir den auch so. Gibt dann aber vielleicht eine Begründung, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Denn manche Leute sagen, ist der jetzt irgendwie schlecht oder blöd oder blind oder was auch immer. Und vielleicht als interessiert daran sind, wenn man dann mal zu hören, wie konnte es denn dazu kommen und was mag ihn bewogen haben und was sagen denn die Regeln dazu. Und wenn es wie in dieser Saison viele Entscheidungen gibt, die umstritten sind, die auch falsch sind, das muss man auch ganz klar so sagen, nützt nichts, drum herum zu reden, dann ist es auch klar, dass deutlich mehr an Reaktionen kommt, während der Spiele sowieso, wenn die Emotionen hochkochen, aber auch nach den Spielen, dass da mehr kommt, wo es heißt, was ist denn da schon wieder passiert und schon wieder der Videoassistent, warum greift er ein, ich kenne mich beim Handspielen nicht mehr aus, was ist denn jetzt schon wieder mit der Abseitsregel? So, erstmal kein Problem, es ist nicht einfach, aber dafür sind wir irgendwo auch da. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, wir sind dafür für nicht wenige auch diejenigen, die sie greifen können. Die Schiedsrichter sind für sie nicht greifbar, der DFB oder die sportliche Leitung der Unparteiischen ist für die Leute nicht greifbar, aber da gibt's ja dann irgendwie noch Leute, die sind zwar nicht offiziell, aber die erklären irgendwie Regeln und das, ach, die Schiedsrichterverteidiger, und dann lassen wir uns jetzt mal da darüber aus. So, und das ist dann doch ein, also wir sind Shitstorm schon gewöhnt gewesen und gerade in dieser Saison gab's eben auch eine Reihe von strittigen und auch von falschen Entscheidungen und da hat's dann schon auch ein paar Mal, was echt wirklich gerade am Samstagabend manchmal wirklich schwierig, also wir wollen ja mit den Leuten auch interagieren und wenn man sich dann erstmal durch einen Wust von Beleidigungen, Beschimpfungen, Herabwürdigungen, Verächtlichmachungen wühlen muss, bis man mal auf die Leute trifft, die vielleicht ein ernsthaftes Interesse an der Diskussion haben und nicht nur pöbeln wollen oder was abladen wollen, dann gerät das an den Rand der Benutzbarkeit. Und das muss ich auch zugeben, irgendwann macht's auch was mit einem. Und dann gab's halt wirklich dann mal einen Bundesligaspieltag, da war's einfach, da hat's dann einfach, was war der Tropfen, der den fast zum Überlaufen gebracht hat? Wenn man dann inzwischen über 200 Mal Dinge liest, die wirklich einfach jenseits des absolut Erträglichen sind, da habe ich dann gedacht, ich glaube, wir müssen einfach erstmal den Stecker ziehen. Wir müssen zumindest mal für eine ganze Weile rausgehen von dieser Plattform, die uns so viele schöne Momente bereitet, die uns so viel interessanten, spannenden Input ermöglicht, die uns interessante, spannende Diskussionen auch mit Usern und Userinnen ermöglicht, wo es viele Leute gibt, die interessiert dann sind an dem Content, aber leider eben auch ein paar zu viele, die wirklich jedes Maß verloren haben. Und ich sag dazu klar und deutlich dazu, mit solchen Tätigkeiten wie dem Kolumnenschreiben oder den Expertentätigkeiten für Sky verdiene ich natürlich auch mein Geld und weiß deswegen auch, dass die Toleranzschwelle natürlich höher sein muss. Wir müssen es da schon einfach ein bisschen mehr gefallen lassen als Privatnutzer, die sagen können, ey, das muss ich mir jetzt irgendwie nicht geben. Auch wenn wir auf Twitter, dafür ist Twitter natürlich nicht bezahlt werden. Das hat aber unsere Reichweite vergrößert, unsere Bekanntheit erhöht, all das. Und deswegen war immer auch klar, wir ignorieren einfach vieles weg. Und irgendwann kommt vielleicht, ich hoffe, das ist menschlich dann irgendwann mal der Punkt, wo ich echt das Gefühl hatte, boah, ich kann mir das jetzt einfach nicht mehr geben. Vielleicht nicht auf Dauer, aber vielleicht dann doch mal für eine Weile muss ich einfach mal da raus, muss man den Stecker mal ziehen, das nicht alles lesen und dann mal in Ruhe überlegen, was man vielleicht ändern muss im Community-Management. Muss man vielleicht doch irgendwie mal, was wir kaum getan haben bis jetzt, ein paar Leute mehr muten oder blocken oder Kommentare einschränken oder keine Ahnung was machen oder einfach irgendwie noch mehr Kraft aufwenden, um Dinge irgendwie zu ignorieren. Aber nochmal, wir wollen ja nicht nur Sender sein, wir wollen ja interagieren, aber das kann ich nicht machen, wenn man sich erstmal durch irgendwie eine dreistellige Zahl von unflätigsten Kommentaren wühlen muss, dann verliert man irgendwie auch die Lust und ich versuche die gerade zurückzugewinnen, denn nochmal, Twitter hat uns auch wahnsinnig viel gegeben und das wird dann vermutlich nicht von Dauer sein, dass wir da wegbleiben. Aber das war in dem Moment einfach zu viel und ging wirklich auch an meine Kraftreserven. Deswegen war da erstmal der Beschluss, wir ziehen uns da erstmal zurück.
Das hätte ich eher von Facebook erwartet, vom Facebook-Account. weil ich genau den umgekehrten Effekt hatte. Mhm. Also mir ging es bei Facebook so. Deswegen wollte ich mich eher mehr auf Twitter konzentrieren, aber ich habe dann auch gemerkt, und so ehrlich muss man sein, die Reichweite, die habe ich über Facebook gefunden. Das ist so, da kann ich mich nicht wegducken. Aber dieses Community-Management, das ist äußerst schwer. Äußerst schwer, weil du darfst ja auch nicht, also jeder soll ja auch seine Meinung haben dürfen, nur wenn zwischen Kritik und Beleidigung nicht mehr unterschieden wird, dann wird es ein Problem.
Dann wird es ein Problem und vielleicht auch noch so viel dazu. Wir wollten uns einfach nicht dem Vorwurf aussetzen, bei Kritik sofort zu blocken. Mhm. Das tun wir auch nicht, das werden wir in Zukunft auch nicht tun, denn Kritik ist das eine, auch emotionale Kritik. Und es gibt aber einfach auch, manchmal gucke ich mir die Profile auch an von den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, na komm, also das ist jetzt keiner, der ernsthaftes Interesse an einem Austausch oder einer Erklärung oder einer Diskussion hat, dann kann man es auch einfach lassen so. Dass es bei uns bei Facebook anders ist, liegt einfach auch daran, wir hatten bei Twitter deutlich über 50.000 Follower, bei Facebook ganz erheblich weniger, weil das nie unser Schwerpunkt war. Da haben wir immer unsere Texte verlinkt, Podcasts verlinkt, aber relativ wenig dran teilgenommen, was es da für Diskussionen gab. Die gab es auch viel, viel weniger als auf Twitter. Wir haben uns immer sehr stark auf Twitter konzentriert und bei Instagram und Facebook eher wenig gemacht und entsprechend auch weniger Follower da. Das sind jeweils ein paar Tausend, aber es ist eine ganz andere und viel geringere Reichweite, die wir da haben und auch dementsprechend weniger Stress als auf Twitter. Das war unsere Entscheidung, weil es auch eher unser, ja, das Netzwerk, das soziale Netzwerk ist, das uns das Klaas und mir am nächsten ist. So hat sich das ergeben. Das mag ja aber bei anderen, ist es dann eben Facebook. Hätte bei uns auch so sein können. Hätten wir uns darauf konzentriert, dann hätten wir vielleicht da jetzt mehr Follower und auf Twitter weniger. Das war halt bei uns genau umgekehrt. Aber das ist, Twitter eignet sich, das vielleicht noch dazu, eigentlich schon ganz gut, gerade schnell was zu erklären. Gerade wenn es im Spiel irgendwas ist, dann schnell mal, ne, was rausgehauen, vielleicht auch einen kleinen Thread so. Aber die Zeichenbegrenzung führt eben schon immer auch dazu, dass man Dinge verknappen muss, verkürzen muss in der Darstellung und führt, sofern muss man schon auch sein, auf der Gegenseite immer auch dazu, da erhöht vielleicht die Neigung, selbst Dinge zu verkürzen und dann eben auf eine Art und Weise zu reagieren, die man ja so gar nicht in Anspruch nehmen würde, wenn man das mit mehr Platz täte oder vielleicht sogar von Angesicht zu Angesicht, das ist auch klar.
Jetzt, was ich die komplette Sendung eigentlich fragen wollte, ist aber, also sowas von souverän verkackt habe, zu fragen, gibt es denn eigentlich einen Verein, für den dein Herz schlägt?
Den gibt es seit meinem, jetzt mache ich mich dann richtig endgültig unbeliebt. Ich bin seit meiner Kindheit tatsächlich Bayern-Fan.
So, und
aber also tatsächlich. Ja. Und, so. Record End, genau.
So, wir laden das schön,
jetzt nicht ja, hoch.
Tschüss.
Und habe natürlich dann auch noch die großen Zeiten der Konkurrenz mit dem ersten FC Kaiserslautern miterlebt in den 80er Jahren. Ich bin Jahrgang 69, das heißt, ich bin, glaube ich, Bayern-Fan seit 1980, wenn ich es richtig im Kopf habe, also schon recht lange. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, wahrscheinlich hätte es näher gelegen, zwar in Rheinland-Pfalz, aber im nördlichen Teil, mit recht vielen Fans des ersten FC Köln, und das wäre, glaube ich, auch mir beschieden gewesen, wenn da nicht, wie es manchmal biografische Zufälle eben so wollen, wenn da nicht der eine Mitschüler gewesen wäre, der beste Fußballer in der Klasse war, in der Grundschule, und gleichzeitig aber der, den ich am wenigsten leiden konnte, und das beruhte auf Gegenseitigkeit, der konnte mich auch nicht leiden. Und da war irgendwie klar, wenn der Heinz Fan des ersten FC Köln ist, dann kann ich das ganz bestimmt nicht sein. Also war die Entscheidung schon mal getroffen. Ich habe mein Dasein als Fußballfan begonnen im Jahr 1978 bei der Weltmeisterschaft damals im faschistischen Argentinien. Ich sag das so deutlich, weil damals war ich 8, 9 Jahre, bin 9 geworden im Laufe des Turniers. Ich habe das erst viel später kapiert. Mit 9 habe ich nicht verstanden, was Politik ist, und nicht verstanden, dass das eigentlich ein sehr problematisches Turnier ist, genau wie heute jetzt Katar. Deswegen spreche ich es überhaupt nur an. Habe sehr viel dazu dann im Nachhinein gelesen, weil einfach das war so meine frühen Kindheitserinnerungen an Fußball, haben viel mit der WM in Argentinien zu tun, später zu erfahren, hey, das hat in Stadien stattgefunden, wo die Leute gefoltert worden sind. Das macht schon wirklich auch was aus, aber das jetzt trotzdem nur am Rande. Und habe danach dann überlegt, ja, zu welchem Verein hältst du? Mein Lieblingsspieler war Klaus Fischer. Irgendwie ist es dann mal für eine kurze Zeit Schalke gewesen, aber wie es manchmal so ist, wenn man Kind ist, so richtig warm geworden bin ich dann irgendwie auch nicht. Mag daran gelegen haben, dass sie ständig verloren haben und ich in der Klasse mir dann immer die Häme anhören musste und dann irgendwie Und es hat was damit zu tun. Bayern war damals noch nicht ganz so der mega super Überverein wie heute mit irgendwie unzähligen Meisterschaften. Das hatte was damit zu tun, dass mein Vater Bayern-Fan war, dass wir oft in Bayern beziehungsweise in München auch waren oder in der Nähe am Ammersee im Urlaub. Also das hat sich dann, das waren so die Gründe, warum sich's in diese Richtung irgendwie orientiert hat. Und dass ich damals Paul Breitner ziemlich klasse fand. So das große Mundwerk, das er hatte, hat mir imponiert, dass er sich eben nicht alles gefallen lassen hat. Auch die Art und Weise, wie er am Platz aufgetreten ist, das hat mir gefallen. Und dann bin ich halt aus diesen Gründen und auch in Abgrenzung zu besagten Mitschüler, waren es dann am Ende die Bayern. Und wie ihr wisst, was gibt man dann auch nicht mehr so richtig ab. Heute sehe ich das Ganze, das möchte ich schon auch noch dazu sagen, mit einer deutlich größeren Distanz. Das liegt natürlich auch daran, gerade wenn man solche Jobs macht für Sky oder sowas, klar, Sympathien sind natürlich nach wie vor da, aber ich kann das tatsächlich sehr gut trennen. Also sagen wir mal so, was mein Herzblut betrifft, das hängt noch, auch wenn das für euch und für die meisten Fußballfans, glaube ich, verständlicherweise unbegreiflich ist, mein Herz hängt da schon deutlich mehr an der Schiedsrichterei. Das mache ich seit 85, da bin ich, habe ich so viel Zeit investiert, sicher viel mehr als immer ein Fan-Dasein. Das ist mir auch letzten Endes wichtiger und ich kann das wirklich problemlos machen, auch wenn bei den Bayern-Spielen irgendwas passiert. Es gibt Situationen, wo ich vielleicht aus der Fanperspektive sagen würde, boah, das war jetzt Glück, und im Nachgang sagen kann, ja, da haben die Bayern Glück gehabt, aber es war eine falsche Entscheidung. Oder umgekehrt auch sag, boah, jetzt ärgere ich mich über eine Schiedsrichterentscheidung, aber im Nachhinein sagen muss, nee, der hat eigentlich völlig recht gehabt. Und dann das aber auch entsprechend kommunizieren muss, sagt, nein, da ist die Entscheidung völlig zu Recht gegen Bayern getroffen worden. Das muss man trennen können, das bringt ein professioneller Job auch mit sich. Das müssen viele Journalisten ja auch tun, die auch irgendwie, deren Herz auch an irgendeiner Mannschaft hängt und die es trotzdem schaffen, darüber kritisch zu berichten. Und so geht's mir damit eigentlich auch, dass da ist die Fanperspektive dann auch ein bisschen verloren gegangen über die Jahre.
Ja, ich verstehe den Zwiespalt. Wir haben ja auch den einen oder anderen Livestream gelegentlich mal, ne, Sebastian, und da spreche ich mit zwei Zungen. Einmal erwähne ich, so, jetzt spricht mal der Fußballfan. da habe ich auch schon über Schiedsrichter geschimpft. Aber auf der anderen Seite, ne, Objektivität ist sehr, sehr wichtig, und dann kommen wir mal wieder in die Realität und dann sieht's dann halt doch wieder anders aus, auch wenn es einem dann nicht gefällt. Also diese Trennung muss vorhanden sein, ansonsten kann man nicht objektiv handeln, das ist so. Hast du schon mal über einen Schiedsrichter geschimpft? Von Sebastian weiß ich das, das ist sein Hobby.
Ich würde das nie machen, niemals.
Ah nee, lieber Ordner, ne? Schon klar.
Was?
Ich persönlich, ob ich schon mal über einen Schiedsrichter geschimpft habe? Ja, klar. So. Bleibt nicht aus. Und ich finde, das gehört auch zur Emotionalität vollkommen dazu. Weil ich die Perspektive selber, es hat halt wirklich seine Grenzen. Also ich werd nicht beleidigend, aber das ist bei mir im Stadion aber sonst auch eigentlich nicht so. Ich ärgere mich dann schon irgendwie anders. Klar kann das passieren. Ich meine, wenn man ins Stadion geht und wenn man dann wirklich eine Haltung, als wenn man wirklich Zuneigung zu einer Mannschaft irgendwie empfindet, dann finde ich das normal, dass man sich darüber mal ärgert. Aber ich fange halt dann irgendwie nicht an, irgendwelche Schmähgesänge einzustimmen. Ich beschimpfe den nicht. Das passiert mir aber natürlich, dass man aufhört, sagt, das war doch kein Foul. So, jetzt komm da mal in die Balance, schon wieder gegen die oder gegen uns oder was auch immer so, oder keine Ahnung. Also, das ist doch, dass ich da jetzt jedes Mal sofort schaffe, dann in dem Moment zu sagen, nee, jetzt siehst doch auch mal von der anderen Warte. Also diese Emotionalität gestehe ich natürlich auch allen zu. Das ist doch vollkommen klar. Und es geht darum, oder ging uns immer darum, diese Schiedsrichterperspektive verständlicher zu machen, auch vielleicht die Regelkenntnisse zu verbessern. Worum es ausdrücklich nie ging, war zu verlangen, dass jetzt in einer emotional aufgeladenen Situation immer die Befähigung da ist, in dem Moment jetzt doch bitte auch die Schiedsrichterseite zu sehen und zu verstehen, er musste so handeln. Und selbst wenn ich das auf Twitter oder wo auch immer in dem Moment dann erkläre und sage, nein, die Entscheidung war korrekt, so sehr ihr euch jetzt auch dagegen stemmt und so sehr ihr das jetzt anders sehen wollt und ihr euch ärgert darüber so, das ist vollkommen korrekt so gewesen. Jetzt mal ehrlich, irgendwie, wenn es mich emotional betrifft, dann will ich das doch in dem Moment auch gar nicht einsehen. Und ich brauche doch auch ein Ventil dafür so. Und natürlich ist es dann auch oft so, dass ich denke so, ja, irgendwie, ich brauche jetzt aber vielleicht auch einen Schuldigen dafür. So, und jetzt sagst du mir, das ist der aber gar nicht. Und dann haben wir es ganz, ganz oft, auch auf Twitter gehabt, wenn die Leute gesagt haben, na gut, also wenn die Entscheidung richtig war, dann ist die Regel scheiße. Dann stimmt da mit der Regel was nicht so. Dann ist das nicht gut gemacht, dann muss die Regel sofort geändert werden, ne, weil das nicht geht, dass wir da so drunter leiden unter dieser scheiß Regel jetzt. Und dann, ich meine, weiß ich spätestens an dem Punkt, es ist jetzt nicht sinnvoll weiter zu diskutieren, wenn man sagt, nee, die Regel ist eigentlich auch gut, so wie sie ist. Dann verunmöglicht man natürlich auch genau dieses Ventil, das man auch braucht für den eigenen Ärger. Also da ist halt der Schiedsrichter als der Spielverderber, dem es nicht darum geht, dass eine Mannschaft gewinnt, sondern dem es darum geht, dass es spielfair bleibt und die Spielregeln eingehalten werden. Hey, das ist doch normal. Und klar betrifft mich das als Zuschauer vom Fernseher oder insbesondere im Stadion auch, dass wir da schon mal einer raus und so, ach komm, ist nicht dein Ernst, dass du da jetzt gerade pfeifst. Dass man vielleicht merkt irgendwie so, du hast echt nicht seinen besten Tag da erwischt oder merkt so, die Balance stimmt jetzt nicht so richtig so und dann, aber es fällt mir schon auch schwer, muss ich schon auch sagen, also so selbst bei Spielen, in die ich emotional stärker involviert bin, habe ich das Auge schon immer auch auf dem Schiedsrichter und guck schon auch immer, wie pfeift der, was macht der da und kann das schon auch einigermaßen abwägen, aber wie gesagt, das möchte mir da ungern nachsagen lassen, nicht emotional beteiligt sein zu können. Das bin ich natürlich auch und guck Spiele jetzt auch nicht nur völlig nüchtern und unter der Schiedsrichterperspektive. Ist mir grundsätzlich egal, wer da gewinnt. Also ist doch völlig normal, dass man seine Sympathien hat und seine Antipathien hat. Aber du hast es schon gesagt, davon muss man professionell umgehen und das muss immer vollkommen klar sein. Das darf in der Bewertung dann am Ende nie eine Rolle spielen.
Ja, vor 12, 13 Jahren war mir damals, also da konnte ich das nicht. Da war mir klar, wenn Kienhöfer pfeift, das habe ich damals gesagt, Kienhöfer pfeift für das echt beschissenes Spiel, dann war der Tag da, ne, Tag der Pressekonferenz, damaliger Pressesprecher, ich glaube Oliver Dütschke oder was schon, nee, es war Christian Gruber, damals noch beim FCK, der verkündet den Schiedsrichter, wer ist es, Kienhöfer, und ich sagte, ich wusste es, ich bin vom Stuhl gefallen und es stimmte ja nicht immer, aber meistens. Das weiß ich wohl noch. Ja, ja. Nee, schön.
Und du also, hast umgekehrt natürlich als Schiedsrichter natürlich auch, also das kenne ich ja, das kriege ich ja auch auf Twitter dann mit, dass Leute sagen, da pfeift der XY, ach, der schon wieder, hat es immer verpfiffen und den haben wir immer verloren, was auch immer, keine Ahnung, das ist erstmal eine völlig normale Reaktion. Und umgekehrt, ich kenn's ja aus meiner eigenen Warte als Schiedsrichter auch, na klar gibt's das umgekehrt auch, dass du vielleicht weißt, irgendwie, du hast eine Mannschaft zwei, dreimal gepfiffen und es ist jedes Mal irgendwas passiert, weshalb es irgendwie Ärger gegeben hat. So ist gar nicht so, dass du die irgendwie unsympathisch findest oder keine Ahnung, blöd oder dass du was gegen die hast, das sowieso nicht, aber dass du denkst so, boah, jetzt muss ich zum FC Hundshausen fahren und die letzten drei Spiele war jedes Mal irgendwie Theater und dann kommst du da an und dann der Erste, den du siehst, der geht gleich wieder, der kommt vielleicht aus der Kabine raus, dann geht er wieder rein, als er dich gesehen hat. Denkst schon, oh Gott, es geht schon wieder gut los so. Und dann merkst du, wirst du mit so einer gewissen Distanziertheit irgendwie dann auch begrüßt und dann, also im Prinzip kannst du wirklich dann, ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann wirklich hingegangen bin und merkte schon, mir ist nicht so richtig gut. Also ich habe ein leichtes Unwohlsein. Und überlegst du als Schiedsrichter, gibst du das Spiel zurück, sagst du deinem Ansetzer, hör mal, komm, zieh mich da ab, das gibt nur Ärger, das hat keinen Sinn. Das ist die letzten drei Male, ich brauch da mehr Abstand, das bringt so nichts. Habe ich eigentlich nie gemacht. Ich bin dann eher hingegangen, habe gesagt, Leute, vielleicht in der Kabine, bei der Passkontrolle, wie immer, Leute, wir wissen alle, was die letzten drei Male passiert ist oder auch nur beim letzten Spiel. Ich wollte nur sagen, das fängt heute alles bei Null an. Bei mir und bei euch bitte auch, lasst uns das vergessen. Es ist nichts nachgeblieben. Das Spiel fängt bei 0-0 in der ersten Spielminute heute mit dem Anpfiff wieder an. Ich habe überhaupt nichts gegen euch. Ich habe das verarbeitet. Ich hoffe, ihr auch. Lasst uns fair miteinander umgehen. Und dann, wenn es ein Problem gibt, schickt euren Kapitän, dann reden wir darüber und ich hoffe, wir kommen heute gut miteinander klar. So, das kann ein Weg sein, um damit klarzukommen. Und damit kann man auch bestimmte Dinge natürlich dann irgendwie erreichen. Aber so ist es eben von der anderen Seite manchmal auch. Es gibt auch objektiv, natürlich, es gibt Mannschaften, die sind einfach unangenehmer zu pfeifen. Muss man auch sagen, weil sie einfach Spielertypen haben, da gibt's vielleicht viele, die schnell beim Schiri sind, jede Entscheidung kommentieren, bei denen das auch zum Stil irgendwie dazugehört, so ein bisschen immer auf den Schiri drauf zu gehen, den so ein bisschen zu versuchen zu bedrängen. Während andere das nicht tun, weil sie andere Typen haben, andere Philosophie. Das sind auch Dinge, die du als Schiedsrichter verarbeiten musst. Du weißt, boah, das, oder welche, die halt einfach eine größere Zweikampfhärte ganz grundsätzlich mitbringen, wo du weißt, so das wird jetzt wieder so sein und sie werden emotional auf deine Entscheidung reagieren. Das kennst du so von denen. Überleg dir einen guten Matchplan, wie du damit umgehen willst. Wie viel willst du zulassen? wie viel willst du dir gefallen lassen, wie willst du reagieren, welche Spieler musst du ansprechen, einfach um das Ding in der Bahn zu halten. Aber das macht's eben auch so unglaublich spannend als Schiedsrichter, dass man sowas hat. Dazu gehört eben auch, genau wie für die Mannschaften, die sagen, wir mögen nicht alle Schiedsrichter gleich, ist es auch bei den Schiris so, dass sie sagen, naja, es ist nicht bei allen gleichermaßen einfach, sie zu pfeifen und nicht bei allen so, dass man denkt so, ja, da freue ich mich jetzt drauf, mit denen bin ich immer wunderbar klargekommen. So, dann hast du auch mal ein Knüppelspiel, wo du sagst, boah, also die beiden habe ich jetzt gerade noch gebraucht. Das ist, sowas kommt vor.
Ich habe gerade Kopfkino, weißt du so, die Schiedsrichter kriegen jetzt Bescheid, welche Partie und dann einer so hinten im Eck, oh nee, Lauter, nee, ey, der Ritter, ne? Oh nee.
Nee, also ich kann euch aber auch sagen, was Kaiserslautern betrifft und ich sage mal, habe ja durchaus auch die entsprechenden ja, Connections besorgen in den bezahlten Fußballreihen und habe also einen Drittliga-Schiedsrichter, den ich jahrelang gecoacht habe. Das gibt es inzwischen im Schiedsrichterbereich auch. Der hat sich professionalisiert. Das bedeutet auch, dass die Schiedsrichter in den etwas höheren Amateurspielklassen Verbandsliga beziehungsweise Oberliga, Regionalliga, Jugendbundesliga, dass die Coaches haben. Also ein bisschen Personal Trainer, die sie auch beobachten, die mit ihnen Spiele auswerten, ganze Spiele oder einzelne Spielszenen, die mit ihnen immer wieder sprechen, wo gibt's noch Verbesserungspotenzial und so weiter. Und einen, den ich 4 Jahre lang hatte, der inzwischen in der dritten Liga pfeift, also auch schon beim FCK war, das, eigentlich sagen das alle Schiedsrichter, Betzenberg, geil. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Das gilt immer noch als große Herausforderung und das nicht nur wegen früher mit dem TM-Zeichen oben, ne, so dass man weiß ja da, was gab's da für Spiele, sondern das gilt immer noch auch mit Blick darauf, was da heute los ist. Da fährt, es ist für jeden Schiedsrichter eine Herausforderung und das mag auch jeder Schiedsrichter, da reinzukommen in die Hütte, wenn's voll ist, wenn's laut ist, wenn man weiß, das gibt jetzt ein intensives Spiel. Das mögen die Unparteiischen auch. Ist nicht so, dass sie irgendwie sagen, das ist uns egal, ob wir Kaiserslautern pfeifen oder, ich nenne jetzt einfach kein anderes Beispiel, aber vielleicht da, wo es irgendwie, wo wenig Zuschauer sind, also irgendeine Zweitvertretung vielleicht. Das ist schon vollkommen klar und insofern macht das auch mit Unparteiischen natürlich was. Also nach Kaiserslautern, das ist nicht einfach, aber ich kenne da eigentlich auch nur Schiris, die sagen, das freut uns, wenn wir da angesetzt werden, denn das ist immer eine Herausforderung. Da ist immer was los und das mögen wir.
Ist doch schön, wenn sich der Heft gefreut hat. Nee, Quatsch, das war jetzt natürlich Spaß.
So. Hat er bestimmt.
Danach wahrscheinlich nicht mehr. Es war sehr emotional an dem Tag.
Es gehört dazu, zu einer Schiedsrichterkarriere, dass auch mal solche Spiele passieren. Das kommt vor.
Genau, ich würde jetzt sagen, hört in die aktuelle Colinas Erbenfolge rein, 120 Correct. Müsste die aktuelle Folge sein. Sichtlinien abseits heißt die VAR killt der Ermessungsspielraum. Also wenn ihr mehr zu dem Thema hören wollt, dann unbedingt anhören. Da geht ihr, glaube ich, auch auf die Twitter-Thematik nochmal ein. Und ich würde jetzt behaupten, ich bin leer gefragt. Es sei denn, Sebastian hat natürlich noch was.
Eine Frage zum Abschluss, weil die stellen ja quasi stellen wir allen Gästen. Da du ja eben erzählt hast, dass du Bayern-Fan bist, hast du ein Spiel gegen Kaiserslautern, das dir in Erinnerung geblieben ist?
7-4 war ein Megaspiel.
Ja, aber dafür bin ich dann wiederum nicht, doch nicht alt genug, denn das war, ich glaube, da hätte ich es schon mitbekommen können, aber da habe ich mich, glaube ich, noch nicht von Fußball interessiert. Das 7-4 war 1900, irgendwann in den 70ern, gell? Mhm. Habt ihr das parat zufällig?
Dann lass uns über ein 2-0 reden. Kaiserslautern damals Aufsteiger. Das war auch ein sehr schönes Spiel. Frank Kral auf der Bank noch.
Ja, mir ist eins tatsächlich sehr im Gedächtnis geblieben. Da war ich tatsächlich, da war ich Jugendlicher. Nämlich das Spiel, also das war so Kaiserslautern gegen Bayern auf dem Betzenberg in den 80er Jahren hieß irgendwie, ich glaube, es war Paul Breitner, der mal gesagt hat, wir fahren da irgendwie gar nicht mehr hin. Ja, wir schicken denen direkt die Punkte. Ja. Wir schicken denen die Punkte. Wir verlieren da immer nur. Da geht's zu wie Sau. Die Leute sind uns feindlich gesinnt. Das hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr, da zu spielen. So. Und Bayern hat da Jahr für Jahr ja wirklich auch ganz oft verloren. Und nach derben Schlachten teilweise. Und dann, das geht ja als gerade als jugendlicher Fan natürlich aus, dass du denkst, boah, Kaiserslautern, fuck. Und da gab es dieses eine Spiel, in dem die Bayern einen Psychotrick versucht haben, indem sie in diesen Brasilien-Trikots aufgelaufen sind. Ne? Also das muss man sagen, zu einer Zeit, da war das in Stein gemeißelt, da gab es ein Heimtrikot und ein Auswärtstrikot und die waren auch eher schlicht gestaltet. Davon ist man niemals abgerückt. Nichts mit Merchandise. Die Trikots sind teilweise jahrelang fast unverändert geblieben oder nur in winzigen Details verändert worden. Und dass ein Verein da hinfährt, wie die Bayern, und dann nicht rot oder weiß trägt, sondern dann laufen die da in Gelb auf, mit einer blauen Hose, mit also Gelb mit grünem Flock und grünen Adidas-Streifen, glaube ich, einer blauen Hose mit gelben Streifen und ich glaube weißen Stutzen, also wie Brasilien. So der Psychotrick, wir kommen jetzt als Brasilien auf den Betzenberg. Ich meine, also auch ein geiler Psychotrick, heute würde man sagen, ja, komm, also bitte. Jetzt, wer fällt denn darauf rein? Aber in den 80ern war irgendwie alles noch ein bisschen anders. Und ich glaube, der FCK ist dann aber auch gar nicht in Rot, ist der FCK nicht in Grün aufgelaufen in dem Spiel? Hat es quasi versucht zu kontern, indem er sich auch eine völlig andere, meine ich zumindest, eine völlig andere Trikotfarbe gegeben hat. Da bin ich jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher. So, und dann ist das Spiel tatsächlich 0-1 ausgegangen. Durch ein Tor von Klaus Augenthaler, meine ich. Und da hatten die Bayern, glaube ich, das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten wieder auf dem Betzenberg gewonnen. Und natürlich haben sie alle sich gefeiert, so nach dem Motto, ja, unser Psychotrick war jetzt ausschlaggebend dafür, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Also das habe ich tatsächlich nicht vergessen, auch weil ich diese Trikots so wild fand und sowas was Besonderes. Und dann Sieg in Kaiserslautern, das habe ich tatsächlich nicht vergessen, ja.
An der Stelle würde ich jetzt normalerweise sehr schön sagen, aber nee, es war.
Ja, aber war trotzdem interessant. Doch, doch, passt schon. Ja,
dann. Ich glaube, 83 oder 84 muss das gewesen sein, wenn ich nicht irre. Da bin ich jetzt. Commodore-Werbung war auf jeden Fall bei Bayern vorne drauf. Das spricht dafür, dass es irgendwann da in der Ecke gewesen ist. Ja, es ist vielleicht auch. Also dafür habe ich auch noch, wie gesagt, zu viel, das 7-4 jetzt nicht, aber also so als für mich als jugendlichen Bayern-Fan so dieser große schwarze Schleier da Kaiserslautern hieß immer auf den Sack kriegen. Deswegen wahrscheinlich also im Gedächtnis geblieben, dass das erste Mal, dass es dann da wieder durchbrochen wurde, ja.
Ja, ich habe tatsächlich gerade bei Google ein Bild gefunden. Bayern tatsächlich in gelben Trikots und blauen Hosen und FCK in grün, tatsächlich.
In grün, dann habe ich es tatsächlich noch richtig im Kopf gehabt.
Genau. 27.08.2010, 20.30 Uhr, erstes Tor, 36. Minute, Ivo Iličević, eine Minute drauf, Sreedžan Dakić trifft zum 2-0, Feierabend. Mhm. Das war mein schönstes Bayern-Spiel.
Auch daran kann ich mich noch erinnern, tatsächlich, ja.
Und ich hatte echt in der Halbzeitpause irgendwie, ich war fertig mit der Welt. Aber nicht wegen Alkoholkonsum, sondern eher wegen dem Ergebnis als Aufsteiger. Ja, am zweiten Spiel, am ersten Spieltag auswärts gewonnen in Köln. Das war auch das war ja eine Megaparty, meine Güte. Und dann erstes Heimspiel, nach 4 Jahren zweite Liga. Da kommst du
frisch Aufsteiger.
Oh Gott, und die großen Bayern gleich am Anfang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm, der Ribéry, der träumt heute noch von unserem Florian Dick.
Und da müssen wir aber auch dann drüber sprechen, wenn wir schon dabei sind, was ich natürlich jetzt dann nicht auf dem Betzenberg, aber umgekehrt nicht vergessen habe, war das erste Saisonspiel in der Saison 97-98, wo der FCK dann 98 Meister geworden ist. Sie gewinnen das erste Spiel, das Auftaktspiel der Saison in München als Aufsteiger. Ich meine, dass der FCK vorher abgestiegen ist, war ja schon natürlich ein völliges Drama, aber da kommen sie wieder und gewinnen mit Otto Rehhagel als Trainer, vorher bei den Bayern war. Also das ist so wirklich, ich meine, da war ich schon so ein bisschen, da war ich 28 und schon so ein bisschen auch, da war es schon nicht mehr ganz so heiß, die Liebe, wie als Jugendlicher, wo ich echt nichts anderes denken konnte, als an Tag ein, Tag aus wie an die Bayern. Aber da habe ich gedacht so, okay, das tut jetzt schon auch echt weh. Der kommt mit dem FCK als Aufsteiger und dann, ich meine, das, also die Saison hat 34 Spieltage, insofern so, natürlich ist da jetzt nicht das erste alles entscheidend, aber dass die nach München fahren und da gewinnen und sich wahrscheinlich denken, okay, wenn wir das schaffen können, dann können wir viel erreichen in dieser Saison, da bin ich mir sehr sicher. War auch eine geile Mannschaft, wären die tatsächlich als Aufsteiger deutscher Meister. Und das 1-0 habe ich, 1-0 war es, glaube ich, ne, im Auftaktspiel? 0-1, ne, okay. Das habe ich tatsächlich, weil ihr ja nun auch hören wolltet, wie ist es mit einer Bayern-Niederlage, also wenn, dann glaube ich, tatsächlich am ehesten die. Und die, an die ihr euch ja auch gerne erinnern müsstet, gerade in dem Wissen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist.
Also ich kann mich an kein Spiel gegen die Bayern erinnern, wo wir verloren hätten. Also da, nö, alles verdrängt.
Sehr schön.
Doch, und zwar in der Abstiegssaison, meine Güte. Oder auch in der Saison, glaube ich, war es so gegen Bayern, als wir in der Allianz Arena dann so richtig einen drauf bekamen. Aber Bugera hat damals, glaube ich, noch einen Ehrentreffer erzielt. Damit konnte ich dann auch noch leben. Meine Güte, war das eine wilde Zeit. Aber gut, wir kennen keine unwilden Zeiten auf dem Betzenberg. Bei uns war schon immer irgendwie
das wild. Denke ich mir.
Ja. Ja. Okay, lieber Alex. Ja. Aktuell läuft es ja ganz gut und aktuell ist es ja wieder sportlich wild. Von daher lieber sportlich wild als woanders. Lieber Alex, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat eine mega Freude gemacht, mit dir hier über Fußball zu sprechen, über die Schiedsrichterei sowieso. Wer mehr wissen will, Colinas Erben Podcast unbedingt hören, ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und nochmals, vielen Dank.
Ich danke euch, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich hoffe, eure Hörerinnen und Hörer finden es auch nett und nehmen da irgendwie was mit. Also ich hatte wirklich große Freude daran. Vielen Dank nochmal, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir danken dir.
Absolut souveräner Gast. Immer wieder schön, solche Leute zu hören, nicht wahr?
Ja, definitiv. Also ich habe mich echt super gefreut, dass das überhaupt geklappt hat und mal ein Podcast so oder ein bisschen unser Podcast mal ein bisschen anders mit anderen Gästen war, glaube ich, echt tierisch spannend und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Könnt uns ja auch gerne mal Rückmeldung geben, wie es euch so gefallen hat. Würde uns echt interessieren.
Absolut. Und wie habt ihr die Szenen gesehen? Stimmt ja das, was wir hier so analysiert haben? Oder ist hier und da uns ein kleiner Fauxpas unterlaufen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Shared die Folge und aber wenn es euch nicht gefallen hat, verbreitet die Folge trotzdem weiter, damit jeder sieht, wie scheiße wir doch sind. Sebastian, weißt du, umgekehrte Psychologie. Weißt du, oh jo, hör dir die zwei Dummbabler an.
Ja, und bewertet uns doch gern, wie gesagt, wie Marc schon gesagt hat, und folgt uns bei Instagram und Twitter, bei Twitter @unzerstörpod und bei Instagram unzerstörbar-podcast.
Genau. Sebastian, du bist aber auch privat auf Twitter, ne?
Genau, ich bin bei Twitter @roterteufel und du bist bei Twitter?
Marc_Litz.
Und bei Instagram?
Litz_Marc.
Und bei YouTube, ich auch.
youtube.com/, nee, Quatsch, die haben doch jetzt irgendwas geändert, ne? youtube.com/@marklitz.
Und bei Facebook bist du auch noch.
Ach ja, stimmt. Betzenberg Film.
So sieht's aus.
Yes!
Yay, dann haben wir alles durch und dann.
Ach so, aber das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ey, was ist denn das jetzt?
Also, wo kam das her?
Hä? Also Punkt 1. Du erwähnst zuerst die Social Medias des Podcasts. Ich frag dich nach deinem, du mich nach meinen. Ohne Aussetzer im Übrigen. Und jetzt komme ich mit Bleib gesund. Also irgendwie ist es verhext.
Seltsame Folge.
Ja, das macht dieser VAR, der macht die Leitbekloppt.
Um ja noch Schiedsrichterrecht gibt. Das ist.
Oh Gott, das ist das Schlimmste ever. Schlimmste ever. Und wir haben gesagt, dass der Herr Heft streng guckt.
Ja, kurios.
Das am besten die Folge anhören.
Teilen.
Nee, erst anhören, löschen. Nochmal neu runterlade, nochmal hören, ob es wirklich so war. Und dann teilen.
Alles klar.
Alles klar, Sebastian, mach's gut und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Bis dann. Ciao. Tschüss.